Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbild-Banausen.
Hallo, ihr schönen Menschen. Dun, dun, dun.
Dun, dun, dun. Es geht los, Episode 209.
Ja, Ali und Gas. On the mic. Das Kurzzeitgedächtnis von Lee ist stark.
Ja, ist hart, ne?
Das ist wirklich hart. Unsere Starbucks-Diskussion, mein Freund.
Ach so, oh Gott, Alter, jetzt kommst du mit sowas an.
Ja, das, was war das, letzte Episode? Ja. Da war das, glaube ich, das Thema. Insofern dachte ich, wir etablieren mal unseren neuen Namen.
Na, guck mal, was wir zwischenzeitlich schon wieder alles gemacht haben. Ne?
Ja, einiges. Quizze, Ausflüge, Kanufahrten, Kinobesucher.
Kindergeburtstage,
wo wir dann als Clowns aufgetreten sind, die lustige Luftballons geformt haben.
Ja. Ballontiere, auch so eine Spezialität, von der ihr noch nichts wusstet.
Absolut. Ihr wusstet auch nicht, dass Lee und ich uns mit gemeinsamen Jobs da über Wasser halten, so wenn wir ja mal keine Aufträge haben. Also,
ja,
wisst ihr Bescheid. Könnt uns einladen zu euren Geburtstagen. Nur, dass wir Kinder dann so lange matritieren, bis sie dann Bewegtbild-Banausen in unser Diktiergerät sprechen.
Ja, genau. Deswegen werden wir auch immer nur einmal gebucht.
Richtig. Das ist der kleine Nachteil bei den Kindergeburtstagen, wo wir zu. Aber deswegen haben wir uns das auch ausgesucht. Wo haben wir viel mit Kindern zu tun?
Genau.
Guter Ansatz, um Jobs zu suchen.
Ja.
Sofort Red Flag. Haben Sie viele Kinder auf Ihrem Geburtstag? Die haben da was vor.
Ja, genau.
Ja.
Mittlerweile schon vorbestraft und alles. Naja.
Ja. Ich sag mal so, wir öffnen einen neuen Monat und haben dann ein richtig krasses Konzept für euch ausgedacht. Wir gucken Filme zu Hause und besprechen die dann hier in diesem Podcast.
Fast so wie immer.
Ist krass, wa?
Ja.
Ich habe auch wieder mal total verplant, dass wir ein Jubiläum hatten.
Ach so?
Die letzte Episode.
Ach, du meinst, war die 250. Das war die 250. Spotify, ne?
Ja. Ja, richtig. Ist mir mal aufgefallen.
Ja.
Das war unsere 250. offizielle Episode, die nicht bei Patreon oder Steady exklusiv zu hören ist.
Mhm.
Also von denen, die offiziell rauskommen sind, war das ein kleines Jubiläum.
Sind wir in der Summe jetzt bei 250. Ein krasser Scheiß.
Ja. Und deswegen für euch jetzt die 251. Episode.
Mhm. Aber chronologisch gesehen Episode 209.
Chronologisch gesehen, ja.
Ja.
Chronologisch gesehen 209, weil die letzte zählt ja nicht dazu. Das war ja das Supporter-Special. Da sind wir ein bisschen außerhalb der Reihe.
Mhm.
Und heute gibt es wieder Sachen, die wir teilweise freiwillig gesehen haben, ohne Lose. Vielleicht auch mit Lose. Wir wissen ja nicht, was Lee so abhackt oder was ich so abhacke von den offenen Sachen.
Oh, da hast du mich gerade auf was hingewiesen. Ich muss gerade mal gucken, ob irgendeiner von den Filmen tatsächlich vielleicht im Lostopf liegt und ich das wieder mal verbimmelt habe.
Einer von denen?
Ja.
Ja. Dann kriegt der oder diejenige natürlich einen Ersatz los. Und es gab so ein bisschen so bei 239 Supportern gab es so ein bisschen Missverständnisse. Also ihr dürft uns natürlich jeden Monat ein Los reintragen, ja, weil die waren dann ganz verwundert, dass die neben dem Eröffnungslos, was ich denen angeboten habe, dann auch im nächsten Monat sofort ein neues Los reinschmeißen können. Also das ist nicht so, dass ihr das gleiche Los nochmal irgendwie jeden Monat reinschmeißen müsst, damit der Film gezogen wird, sondern ihr habt jeden Monat die Möglichkeit, ein Los da reinzuschmeißen, solange wie ihr es supportet. Und das Los bleibt auch auf ewig und immer da drin, bis es gezogen wird. Also das ist nicht so, dass wir den Lostopf da jeden Monat updaten, sondern dass es wird einfach nur voller, versteht ihr?
Da gab es Leute, die gedacht haben, es ist einfach jeden Monat gibt es einen Lostopf und was daraus gezogen wird, wird rezensiert und alles andere ist für die Tonne.
Richtig, und von wegen so, dass die erst wieder ein Los beitragen dürfen, wenn wir halt den Film ziehen von denen. Weißt du, das war halt.
Ach so. Also doch nicht für die Tonne, sondern die müssen warten, bis sie gezogen werden. Ne?
Richtig.
Okay. Das wäre auch mal ein Konzept.
Ja, da hätten wir auf jeden Fall ein bisschen Lehrerin, da hätten wir nicht so viel zu tun.
Ja, eben.
Da hätten wir ein bisschen Lehrerin-Lostopf. Nein, Grüße an Andi natürlich, der gehört dazu, bei dem konnten wir ein paar Fragen klären. Deswegen schönen Gruß nach da.
Nach da.
Nach dorthin.
Wo auch immer das ist. Also es ist wahrscheinlich im Ausland, wenn es außerhalb von Berlin ist.
Das ist, außerhalb von Berlin ist immer Ausland. Definitiv ist das nicht Berlin. Aber schönen Gruß an den Herrn nochmal. Und danke fürs Supporten auch an alle anderen, die uns nach wie vor die Stange halten und uns da finanziell ein bisschen unterstützen. Finden wir mega.
Ja, uns kommen auch immer wieder sehr interessante Filme, sowohl via Lostopf als jetzt eben auch Leute, die uns die Auftragsfilme vorlegen.
Voll.
Da haben wir auch heute einen.
Ja.
Der kommt von Dennis.
Dennis auch immer sehr gut, zwischen 1 Punkt und 10 Punkten uns alle möglichen Filme da aufzutragen. Also der Junge ist unberechenbar, was die Qualität der Filme angeht.
Mhm.
Ich sag mal, heute hat man einen Film, für diesen Monat hat man einen Film aufgetragen, den mögen manche schon ganz gerne.
Ich glaube, da wirst du nicht viele finden, die den so richtig scheiße finden.
Denke auch, ja.
Oder?
Denke auch.
Ja.
Das ist eher unwahrscheinlich.
Aber zu dem kommen wir später.
Ja.
Erstmal bringen wir eigenen Stuff und Guess fängt an.
Das ist falsch.
Ich fange an.
Das ist richtig.
Auch gut. Siehst du? 50-50, ey. Ja, es liegt daran, dass wir das vorhin besprochen haben, ich mir das so aufgeschrieben habe und jetzt ist natürlich auch das wieder für die Tonne hier. Siehst du, das liegt daran, dass wir zu viel machen heute.
Ja, ja, zu viel auf der Uhr.
Ja.
Macht ja nichts. Also, ich versuche mich nicht hier als kompetent, unser Podcast als kompetent zu verkaufen. Damit schaufeln wir uns ein eigenes Grab, ja.
Mhm.
Da gucken die Leute erst recht auf den Fehler, sondern wir haben das ganz schlau gemacht, haben vor der ersten Folge mal Öffnungstext hingeschrieben, Junge, hier viel Halbwissen, viel Fuscherei. Da seid ihr richtig bei den Banausen, dann können wir uns auch nichts vorwerfen.
Ja.
Der Name ist Programm.
Eben. Also das dürft ihr auch alles nicht zu ernst nehmen hier.
Nee, nee, nee. Wir machen hier viel on the fly und setzen ja auch viele kranke Ideen sofort um.
Mhm.
Und wo gehobelt wird, da gibt es Späne.
Jede Menge, ja.
Und bei uns gibt es eine Menge Späne. Ja gut, Lee, dann bin ich mal gespannt, was du dir so reingezogen hast. Hast du jetzt den Lostopf gecheckt, ob der...
Ja,
ist safe?
Den habe ich nicht drin gefunden.
Ist safe, Daumen hoch.
Mhm.
Ja gut, na dann schieß los.
Aber das wundert mich eigentlich, weil das ist wirklich ein geiler Film.
Okay.
Das ist ein völlig abgedrehtes Mashup, wenn es um Genren geht. Du hast den bestimmt gesehen, aber das ist so ein 80s-Ding, der mir halt noch fehlte. Aber mhm. du kennst den bestimmt. Aus dem Jahr 1988, Dead Heat. Guess grübelt.
Dead Heat, das ist wahrscheinlich wieder, das sind meine 80er Gene, da brauche ich den deutschen Titel wahrscheinlich zu.
Da, ich habe keinen deutschen Titel gefunden.
Dead Heat?
Ja.
Ja, dann ist ein bisschen klingelt.
Aber also pass auf, wenn du die Handlung hörst, dann weißt du sofort, ob du den gesehen hast oder nicht.
Mhm.
Aber ich habe erstmal auch wieder ein paar schöne Taglines.
Oh, schön.
These cops are on the biggest murder case of their lives. Their own.
Okay.
Oder?
Ich glaube, ich weiß, welcher Film das ist.
Alternativ? You can't keep a good cop dead. Also, es geht um zwei Schauspieler namens Treat Williams und Joe Piscopo. Den einen hattest du, glaube ich, neulich auch, ne? Joe Piscopo hattest du, glaube ich, neulich.
Hatte ich?
Ich meine ja.
Also, Treat Williams ist ja der aus Hair und den habe ich auch mal wieder gesehen seit Ewigkeiten. Der spielt in der Cop-Serie von HBO mit.
Ach so, ja.
Die ich neulich hier hatte, ja.
Okay.
Und da war der mal wieder zu sehen in so einem älteren Semester.
Ja, der hat eine Menge gemacht, also 113 Credits, gemacht. Aber viele B-Filme halt, ne? Aber dann eben auch sowas wie Things to Do in Denver when You're Dead und so.
Ja.
Ja, und eben, er spielt Roger Mortis und ist Polizist und sein Partner Doug Bigelow ebenso. Und die beiden sind halt Cops von der coolsten Sorte, also Roger noch derjenige, der so ein bisschen anständig ist mit Anzug und Krawatte und Doug ist aber so ein richtiger Neandertaler, wie er mal von der einen weiblichen Figur hier beschrieben wird.
Mhm.
Der lässt halt auch keine Gelegenheit für einen blöden Spruch aus und gräbt alles an, was nicht bei drei auf dem Baum ist und also wirklich sehr Macho-Klischee, aber halt voll 80s. Und die beiden sind eben Polizisten, sind am Anfang unterwegs in ihrer geilen Karre und kriegen dann über Funk Bescheid, dass gerade ein Raubüberfall stattfindet bei einem Juwelier in Beverly Hills, wo sie dann hinfahren. Und den sehen wir natürlich auch, diesen Raubüberfall, der da stattfindet. Das sind so zwei finstere Typen, die sich dann so Ledermasken überziehen, weißt du, die da aussehen wie so ein Henker in irgendeinem Mittelalterfilm. Das ist ganz geil. Und so marschieren die da rein und rauben den Juwelier aus. Und als sie eben da zugange sind, versammelt sich halt vor dem Laden übelst viel Polizei, sämtliche Einsatzfahrzeuge. Und dann kommen eben Roger und Doug auch dazu. Stellen sich dann da mit zu den Polizisten. Jeder hat seine Waffe im Anschlag und im Endeffekt warten nur alle drauf, dass die da rauskommen, damit sie auf die ballern können. Mhm. Das passiert dann auch. Die kommen raus, schießen auch gleich auf die Polizisten. Die schießen zurück, als gäbe es keinen Morgen. Aber die Typen fallen nicht um. Die stecken alles Mögliche ein. So, die werden andauernd getroffen. Und du siehst auch, dass es diese Einschläge gibt, der Kugeln im Körper. Aber da passiert nichts.
Okay.
Die machen einfach weiter. Und dann gibt's da schon, während dieser Schießerei, gibt's schon herrlich platte 80s-Dialoge mit den entsprechenden Witzen und so. Ja, und dann stellt sich halt raus, die Typen, die da den Raubüberfall gemacht haben, sind tot.
Okay, ich hab's gerade vermutet.
Ja, weil
ob das Zombies sind, aber...
Ja, sind so eine Art Zombies.
Mhm.
Aber nicht so, wie man es aus Zombie-Filmen kennt, dass die dann völlig braindead, irgendwie einfach instinktgesteuert irgendwie unterwegs sind, sondern die wurden einfach wiederbelebt und sind dann wie normale Menschen, nur halt, dass sie tot sind.
Okay.
Mhm.
Kauft man erstmal?
Ja, klar.
Die 80s halt. Da waren einige schon braindead in den 80s und haben danach noch 30 Jahre weitergelebt.
Ey, das ist so ein geiles Mashup, wirklich. Vor allem, dann gehen die los und also nehmen natürlich diesen Fall an und wollen wissen, was da los ist. Und bei der Autopsie stellt dann die Gerichtsmedizinerin fest, dass sie den Typ schon mal auf dem Tisch hatte.
Ah ja.
Und merkt deswegen, dass die waren tot. Also die sind tot. Diese Ganoven, die da unterwegs sind. Und die Spur führt dann zu so einem Unternehmen, weil es da um so ein Medikament geht, was die in sehr großer Menge bestellt haben. Und deswegen kommen die auf dieses Unternehmen, fahren dahin, um die Leute zu verhören, die diesen Laden betreiben.
Mhm.
Weil die eben natürlich da schon die schwere Vermutung haben, die machen da irgendwas, was nicht so ganz legal ist. Und da interviewen sie dann oder befragen sie die, das ist die Presselady von dem Laden, die sie da zu sprechen bekommen. Alle anderen verweigern irgendwie die Aussage, beziehungsweise treffen sich erst gar nicht mit denen. Und die sagt aber natürlich, nee, das hier geht alles mit rechten Dingen zu, alles fein, und führt die dann so ein bisschen dadurch durch diese, naja, das ist fast so was Fabrikähnliches. Also es ist ein sehr großes Gebäude, wo die eben ganz viele verschiedene Abteilungen haben, und dann sagt die eben, ja, hier wird das gemacht und hier wird das gemacht. Und dann gibt's da auch einen so einen Raum, weil die testen da sehr viel an Tieren. Und dann gibt's einen so einen Raum, der kann komplett abgeriegelt werden und da kann auch die Luft rausgesogen werden aus dem Raum, und auf diese Weise werden da die Tiere hingerichtet, die dann eben bei den Tierversuchen zum Einsatz kamen. Mhm. Deswegen gibt's da diesen Raum. Ja, und Roger ist dann, hört sich das alles an, was die Lady zu erzählen hat, und Doug verabschiedet sich dann aber irgendwann, sagt so, ja, ich muss mal kurz aufs Klo, und sieht sich dann alleine um. Und stößt dabei auf einen Raum, wo schon die nächste Leiche liegt, die gerade wieder aufersteht und dann auch auf ihn losgeht. Und dann kommt es zur Schießerei und wildes Handgemenge und so, und der prügelt sich dann halt mit diesem Zombie. Das kriegen dann Roger und die Lady mit, weil da auch ein Alarm abgegeben wird, und der steht da gerade an der Rezeption mit der Lady, und in dem Moment, wo der Alarm losgeht, macht der Typ an der Rezeption, das Erste, was der macht, ist die Waffe zücken und auf Roger schießen, wo ich auch denke, so, okay, unverdächtig ist anders, aber gut, der schießt dann auch sofort zurück, ne? Also hier ist sowieso hier immer zuerst geschossen und dann gefragt. Das ist auch sehr hartes geil.
Pflaster.
Ja, L.A. halt. Und dann schießt er diesen Rezeptionisten und macht sich dann auf die Suche nach Doug und landet schlussendlich in einem Vorraum zu diesem Raum, wo eben die Tiere hingerichtet werden. Und da ist so ein übelstes Vieh von Typ, der auch irgendwie so fast schon zwei Gesichter hat. Also sieht Mörder entstellt aus und ist halt auch einer von diesen Wiederauferstandenen. Und der schlägt da gerade Doug durch die Weltgeschichte. Und Roger versucht dem natürlich zu helfen. Dann gibt's ein Riesenhandgemenge, und bei der Aktion landet Roger in dieser Kammer, wo Tiere normalerweise hingerichtet werden. Mhm. Die Tür fällt natürlich zu, und dann sehen wir nur aus dem Off so eine Hand mit einem Handschuh, die dann da ein paar Knöpfe drückt, und dieser Hinrichtungsprozess wird in die Wege geleitet, und Roger ist in dieser Kammer.
Okay.
Und Doug hat aber alle Hände voll zu tun mit diesem riesen Zombie, mit dem er sich da gerade rumprügelt, und weil das natürlich auch schalldicht ist, kann er nicht nach Hilfe rufen und so, und steht dann halt da drin und hämmert gegen diesen Kasten und nichts passiert. Und so kommt es tatsächlich, dass Roger bei der Aktion stirbt. Jetzt sind die aber natürlich am richtigen Ort, um den gleich wiederzubeleben.
Mhm.
Und so wird Roger dann wiederbelebt.
Ist er gleich wieder am Start,
ja. Und ist dann halt Zombie-Polizist. Also das, wo wir hier die ganze Zeit so diese Ganoven-Zombies haben, haben wir jetzt eben auch die Polizeivariante davon.
Okay.
Und dann ist Roger mit Doug, also Roger tot und Doug weiter lebendig, dann versuchen sie weiter, diesen Fall zu lösen. Und Alter, das ist so lustig.
Echt, ja?
Ey,
das klingt so nach Videotheken.
Voll, voll. Aber Alter, ist das grandios. Okay. Also, weil zum einen, der Film kommt unglaublich schnell vorwärts, hat ein Wahnsinns-Pacing. Also gut, der geht auch nur eine Stunde, 24 Minuten. Aber dann hast du hier halt ganz viel, ganz krasse SFX.
Ah, cool.
Ja, weil diese Toten, also auch Roger, ne, sein Gesicht zerfällt halt immer mehr. Mhm. So, er wird halt immer mehr zum Zombie.
Er hat aber nicht diese Gewohnheiten, die ein Zombie normalerweise hat. Also,
nee, ganz also, normal.
Das ist ein ganz normaler Typ, nur dass er tot ist und nicht sterben kann.
Als er auch wiederbelebt wird, kann er sich erstmal halt nicht erinnern, wie er gestorben ist und sagt dann auch so, er fühlt sich super.
Okay, also
ist quicklebendig, alles fein. Es
dürstet ihm nicht nach Menschenfleisch oder sowas. Also
nein, überhaupt nicht.
Geschichten.
Der einzige Unterschied ist halt wirklich, dass er halt immer mehr an Gesichtsfarbe verliert und keinen Puls mehr hat. Klar, weil tot. Mhm. Aber ansonsten voll bei Verstand, auch körperlich alles super.
Okay.
Der steckt dann natürlich im Verlauf der Ermittlungen schon auch die ein oder andere Kugel ein und so. Da passiert eine Menge mit seinem Körper und ist aber halt natürlich kein Problem, weil er ja tot ist. Mhm. Ja, und so geht's dann eben drum, diese Leute zu finden, die hinter diesem ganzen Wiederaufstehungskram stecken. Und das ist tatsächlich lustig, Alter.
Abgefahren.
Ja, Mann. Das ist was ein grandioser Film. Hey, also, der hat mich echt überrascht, weil der halt auch so eine geile Kombi ist von wahnsinnig platten 80s-Dialogen. Mhm. Dann halt eigentlich so eine Cop-Geschichte, so eine Buddy-Komödie sowieso.
Alles in einem.
Und dann aber noch diese ganze Zombie-Nummer und das ist eben, das wird mitunter echt blutig. Also der hat auch eine 18er-Freigabe. Mhm. Und das aber eben in Kombination mit wirklich sensationeller SFX, wovon halt auch wirklich, also mal mindestens 80% davon funktionieren problemlos heute noch.
Echt, ja? Okay, krass. Ja, hört sich auf Papier auf jeden Fall, hört sich das sehr wild an.
Richtig geil, Alter. Ist natürlich wahrscheinlich, klar. Also wenn du es runterbrichst, harter Schrott. Mhm. Und das würden auch garantiert bezeichnen, dass einige Leute wahrscheinlich als Trash. Aber ich hatte hier meinen Spaß.
Cool. Nee, der ist an mir vorbeigegangen, muss ich zugeben. Auch als großer 80s-Fan.
Den kennst du nicht?
Da klingelt bei mir nichts, nee. Weder von der Prämisse, vom Titel.
Alter, musst du sehen.
Der wirklich. Ist echt an mir vorbeigegangen.
Also, das würde mich sehr wundern, wenn du hier nicht auch eine Menge Spaß mit hast.
Dann packen wir den mal gleich auf die Wunschliste.
Ja.
Na, guck mal hier, Erik 2,5 Sterne gegeben.
Ach, Erik kennt den.
Der war nicht so erfreut. Dennis kennt ihn auch.
Mhm. Und, wie hat der bei ihm abgeschnitten?
3,5. Also ist so, zwischen Eriks 2,5 und 4 Sternen.
Mhm.
So rund 10 Leute haben den gesehen. Ist hier bunt alles durchgemischt. Alessandro hat ihn auch gesehen, aber bei dem weiß ich nicht, wie er den fand. Dann packe ich den mal gleich auf meine Liste.
Ja, mach das. Regisseur war Mark Goldblatt. Mhm. Der hat nur ganze 3 Credits. Das war hier sein Debüt, sein Regiedebüt. Dann hat er 89 hat er einen Punisher gemacht mit Dolph Lundgren. Und das war's dann aber eigentlich auch.
Den kenne ich auch noch.
Der kommt eigentlich aus dem Schnitt. Und das wiederum ist echt krass, weil der hat richtig große und viele Filme geschnitten. Mhm. Also Terminator 1 und 2 hat er geschnitten. Starship Troopers, True Lies.
Okay.
Also wirklich Rambo 2, so richtig große Filme. Und zwar, also auch sehr weit noch, ich weiß nicht, ob der jetzt noch aktiv ist, aber so der letzte Film, den er geschnitten hat, war Chappie.
Ja, okay, ist nicht zu lange, ja.
Eben, also der macht schon, hat wirklich eine Menge großer Filme geschnitten und eben, also regiemäßig nicht ganz so viel. Aber der kommt halt aus dem Bereich. Geschrieben hat das Terry Black. Das wird dir nichts sagen, nehme ich mal an.
Nee.
Das war hier nämlich auch sein Debüt. Der ganze 8 Credits, was nicht die Welt ist, aber das ist der Bruder von Shane Black.
Ach, das ist der Bruder von ihm, okay.
Ey, und ich habe mich, als ich das gelesen habe, habe ich mich sofort gefragt, ob die hier so einen Adaptation-Moment hatten, wo der erfolgreiche Autor Shane Black irgendwie so ein geiles Ding nach dem anderen macht und sich der unfähige Bruder irgendwann denkt, oh, das kann ich doch auch. Und dann sowas zu Papier bringt, ey. Und
wobei man ja sagen muss, dass die Primetime von Shane Black war ja danach. Insofern ist die Frage, wer hier der Plagiat, hier Plagiatsvorwürfe von sich geben soll. Weil
Shane Black die großen Sachen kamen erst danach.
Und er hat ja die Buddy-Filme perfektioniert.
Ja, ja.
Er hat ja immer so ein Buddy-Gespann irgendwie ins Vordergrund gepackt. Und jetzt, Bruder schon im Jahr 88.
Deswegen finde ich das super interessant, dass der Bruder von Shane Black ist.
Das ist wirklich
also eben gerade gemessen an der Filmografie von Shane Black.
Ja. Der war ja immer bekannt dafür, ikonische Leinwandpaare irgendwie zu schaffen.
Ja. Ja, das wäre natürlich noch besser. Witzig. Dann erst recht so Adaptation-mäßig. Der Bruder, der da mit auf den Zug springt, ist dann plötzlich Mörder erfolgreich mit seinem Scheiß.
Ja.
Ja. Hey, und also wie gesagt, was hier Treat Williams und Joe Piscopo, wie die das Ding spielen, Alter, das schockt so.
Das ist ja witzig. Shane Black ist ja sogar im Cast, sehe ich gerade.
Ah ja?
Ja.
Den habe ich hier nicht gefunden.
Der ist, ich weiß gar nicht, wie der aussieht.
Das muss dann irgendein Cameo sein oder so.
Wahrscheinlich.
Aber was, du weißt nicht, wie Shane Black aussieht?
Nee, ich glaube nicht.
Doch, du hast den aber auch schon. Also in anderen Filmen ja, aber in dem hätte ich ihn nicht gesehen.
Okay.
Ja, also wie auch immer. Vincent Price ist, glaube ich, auf jeden Fall noch ein Name, den man erwähnen muss.
Klar.
Weil der hat also schon auch im Horrorbereich die eine oder andere Sache gemacht, aber der hat ja auch wahnsinnig viel gemacht. Ja, und der ist hier so ein bisschen der Antagonist. Ja, und der Film, obwohl finanziell kein Erfolg, wurde der von der Produktionsfirma angehauen, ob der nicht ein Sequel schreiben möchte. Ja, und gemessen am Ende hat er dann eben gesagt, naja, wird schwierig mit dem Sequel. Und dann haben die gesagt, hallo, also.
Denkt ihr was aus?
Naja, weil er, ne, also hier sterben halt so, die ein oder anderen Figuren sterben natürlich. Und dann haben sie aber natürlich gesagt, so, hey, hallo, du hast hier eine Wiederbelebungsmaschine, also denkt dir was aus.
Ist was Wahres dran, ja. Wenn Sequel, dann hier.
Ja, und natürlich ist der Film in vielerlei Hinsicht Trash, weil, also auch so handwerklich, also finde ich krass, dass gerade bei einem, der eigentlich aus dem Schnitt kommt, hier so ein paar handwerkliche Fehler sind, weil ich finde, hier gab es halt wirklich Achsensprünge. Und das ist halt eigentlich für gerade für die, die es schneiden müssen, Horror. Und so gesehen wundert mich das. Also das wusste ich ja nicht, als ich mir den Film angeguckt habe, aber es ist mir echt aufgefallen, dass du hier halt Achsensprünge hast und Anschlussfehler noch und nöcher, aber da ist echt drauf geschissen.
Ja, bei der Art von Film legt man da keinen großen Wert drauf, die technische Umsetzung.
Ja.
Okay, interessant.
Ja, doch, macht Spaß.
Bei mir hast du mein 80s-Gen hast du ein bisschen angekitzelt, ja.
Alter, der ist so krass 80s. Wobei, also ich glaube eben in der absurden Kombi, also dass die Genres wirklich so dreist miteinander vermischt werden, das war in den 80s, glaube ich, noch nicht so richtig präsent, oder?
Nee.
Also weil das ging ja also schon klar, immer ganz klar in eine Richtung meistens.
Naja, es gab diesen Space Cop L.A., der natürlich so ein bisschen der Vorgänger war von diesem Will Smith-Film von Bright und so. Weil es ja da auch darum geht, dass die Alien-Rasse mittlerweile ganz normal mit den Menschen zusammenlebt. Und da haben sie halt so einen Cop zusammengepackt mit so einem Alien, der halt auch für die Polizei gearbeitet hat. Und die beiden waren dann so ein Buddy-Polizei gespannt. Also das war so ein Sci-Fi mit Action-Film zusammen. Das war auch ziemlich innovativ. Gut,
so They Live ist ja auch so ein bisschen Sci-Fi mit
Action, ja.
Action vereinzelt. Aber ja, hier, das ist wirklich, das ist ein wilder Mix.
Klingt cool.
Ja.
Klingt nach einem spaßigen Videoabend.
Musst du mal einen Blick riskieren. So, dann komme ich zu den Zahlen, weil, wie gesagt, großer Erfolg war das nicht. 5 Millionen hat er gekostet, irgendwie 3,6 eingespielt. Das war wahrscheinlich dann wirklich eher so ein Videothekending, könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ja.
Dead Heat. Ja, die Zahlen. 6,0 gibt's auf IMDb. Kein Metascore. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik, Alter, 3,7 von 10. Das sind allerdings jetzt gerade mal 9 Reviews, aber es ist halt eine 11% Empfehlung. Das ist natürlich nicht die Welt.
Finden die wenigsten geil.
Ja, das Publikum ist auch nicht so begeistert. 3,2 von 5. Auf Letterboxd ist er immerhin bei einer 3,0.
Showtime, Motherfucker! Aufmerksame Hörer werden es wissen. Die 7-jährige Durchstrecke ist vorbei. Ich habe einen Punkteraten gewonnen, tatsächlich.
Yes.
Der Monat August 2022 brachte die Wende. Ich durfte auch mal auf Siegertreppchen.
Jetzt hat er Blut geleckt.
Now I want more.
Genau, jetzt ist alles wieder bei Null. Ja, die Karten werden wieder neu gemischt.
Ja, genau. Also gut, für diesen Monat, ja.
Für diesen Monat.
Insgesamt weiß ich nicht.
Nee, nicht insgesamt. Wir gucken natürlich dann, ob ich da das Double Back-to-Back schaffe.
Es gibt jetzt übrigens hier keine großen Thrill-Facts, die ich noch erzählen könnte. Der einzige, den ich erwähnenswert finde, ist, dass dieses Pharma-Gebäude, in dem die dann diese Schießerei haben und wo Roger umkommt, das ist das gleiche Haus, was sie für Biodome benutzt haben.
Ah, okay. Das ist
wahrscheinlich ein Film, der bei der Kritik ähnlich ankommt.
Ja, wo wir gerade bei Videothekenfilmen sind.
Ja, den habe ich damals echt gefeiert, ne? Ich glaube, das ist was, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn ich den heute gucke, dass ich mich dauernd frage, was zur Hölle hat mich da geritten? Weil den habe ich echt ein paar Mal gesehen.
Das ist halt das Ding so, ob das schon die CGI-Ära war?
Nee.
Die macht halt einiges kaputt.
Da war nicht viel mit CGI.
Nee, da nicht, da noch nicht. Aber Practical Effects machen halt einiges wieder wett. Auch wenn die Filme nicht mehr so geil sind, aber da hast du natürlich dann, haben wir beide natürlich dann noch mehr Spaß, als wenn das so ein gealterter CGI-Film ist.
Ja, aber ich glaube halt bei Biodome ist ja schon so diese Pauly Shore-Comedy enorm wichtig und ich kann mir halt vorstellen, dass die nicht wirklich gut gealtert ist.
Nee, Pauly Shore mag halt auch nicht jeder.
Ja, eben. Das war ja damals schon schwierig. Und das jetzt, heute, wer weiß. Naja.
Hast du Pauly Shore's Dad gesehen?
Nee, den will ich aber auch mal sehen.
Den hab ich mal geguckt.
War der cool?
Ja, ich sag mal erstmal noch nichts.
Okay.
Gucken wir mal erstmal.
Okay.
Wie er bei dir ankommt, aber den habe ich mir angeguckt. Mhm. Fand die Prämisse eigentlich ganz witzig, dass er sich da selber spielt.
Ja.
Okay, zurück zu Dead Heat.
Ja, du musst raten.
Ja, offensichtlich Spaß daran.
Mhm.
Und ich sage, ja, trotzdem wird das wahrscheinlich keine 10 sein, kann ich mir nicht vorstellen. Ich sage eine 8,5.
Ich bin sogar bei 9.
Eine 9 sogar.
Ja.
Das ist krass. Ich habe wirklich viel Spaß daran.
Und ich hab's mir fast gedacht, dass ich damit allein auf weiter Flur bin.
Hm.
Aber Alter, was ist das bitte für ein geiler Film?
Naja, wenn er Spaß macht, ist es fein. Muss ich nicht rechtfertigen.
Ey, ich hab den hier alleine geguckt und mich stellenweise wirklich kaputt gelacht.
Geil.
Der macht wirklich Spaß, Alter. Das ist ein richtig lustiger Film.
Und Lee trinkt kein Bier hier. Ja, der gehört nicht zu Leuten, die sich hier allein auf die Couch setzen und sich hier die Sechserträge reinlernen. Also insofern, das ist es nicht.
Boah, aber da kann ich mir erst recht vorstellen, ey, wenn du den so mit einer Gruppe von Freunden guckst und dabei noch ein bisschen trinkst, ey, da hast du einen Spaß.
Ja.
Allein auch so diese Figur von Joe Piscopo ist halt so ein Klischee-Macho, Alter.
Okay.
Der ist aber er nimmt das auch immer Wolle, weißt du, so ist sich dessen auch voll bewusst.
Mhm.
Das ist ihm scheißegal. Ja, herrlich. Ach ja, die 80s.
Witzig.
Alright, so viel zu Dead Heat.
So viel zu Dead Heat, okay. Ach so, was das Punkteraten angeht für euch, eine kleine Neuerung. Nur noch der erste wird prämiert von uns mit dem 20. Oder zwei Rezensionen oder eine 10er Blu-ray und eine Rezension oder einen Monat Steady, was auch immer ihr euch da zusammenbastelt.
Mhm.
Also dadurch, dass wir jetzt immer jeden Monat da Preise raushauen, sind einfach erster und zweiter Platz bei den paar Leuten, die da am Punkteraten mit dabei sind, das ist ein bisschen zu viel. Insofern, es kann nur einen geben, ja. Wir werden jeden Monat einen belohnen und prämieren, aber trotzdem wünschen wir natürlich, dass ihr da zahlreich am Start seid. Und wenn wir da 20, 30 Leute haben, die da mittippen, dann können wir das wieder ein bisschen erhöhen. Aber momentan so jeden Monat muss das erstmal genügen.
Apropos, jetzt hast du mich gerade dran erinnert, wir müssen uns wahrscheinlich Tickets checken für Highlander, ne?
Das ist halt die Frage, ob der auf Deutsch gezeigt wird oder auf Englisch. Das wollten wir erstmal rausfinden, weil ich würde ihn ungern in Synchro sehen wollen.
Ja, aber waren wir uns nicht auch einig, dass gerade bei dem Film wäre sogar die Synchro cool? Weil es geht ja eher darum, dass das halt eine restaurierte 4K-Fassung ist.
Ja, ich habe schon Bock drauf, aber ich habe ein bisschen, weiß nicht,
Ich glaube, ich habe den
jedes Mal, wenn ich mir irgendwie zwangsläufig eine deutsche Version angeguckt habe von irgendwelchen Filmen, so, weißt du, weil die englische Synchro zum Beispiel nicht auf der Blu-ray war.
Ja, ist immer nervig. Ich
war sehr ernüchtert, ja.
Außer Jackie Chan halt.
Außer Jackie Chan, da ging's klar, ja. Aber
ja, schauen wir mal. Aber nicht, unabhängig davon müssen wir uns wahrscheinlich Tickets checken. So, ich kann mir vorstellen, dass da ein Run gibt.
Ich habe ja sowieso, also selbst African Queen, weißt du, so ein Film, der so lange her ist, den mal in 4K zu sehen auf der großen Kinoleinwand, hätte ich auch Bock. Also
ja,
sämtliche Filme, die angekündigt worden sind, Reservoir Dogs und so, müssen wir mal machen. Nehmen wir mal einen Angriff. Ich bin mir halt nur noch nicht ein bisschen unschlüssig wegen der Synchro. Das hätte ich halt gerne in Englisch gesehen, aber vielleicht hat ja das eine oder andere Film, vielleicht bringen die den auch in O-Form, müssen wir mal gucken, das haben wir natürlich nicht recherchiert.
Ja.
Ist ja immer nur ein Tag, wa? Wo die dann released werden.
So habe ich das verstanden, ja.
Ja. Gucken wir mal.
Ja, schauen wir.
Gut. Jetzt haben wir über große Filme geredet, Highlander und kurz mal Reservoir Dogs angerissen. Die Gemeinsamkeit von meinen beiden Filmen ist, dass beide Filme nicht von vielen Leuten gesehen worden sind. Also laut Letterboxd und laut allgemeiner Auffassung, wenn man sieht, so wie viele Kritiken da geschrieben worden sind, sind das beides Filme, die recht unbekannt sind. Und im Gegensatz zu dem Auftragsfilm, den wir heute zusammen besprechen, aber meine beiden Filme sind eher kleinerer Natur.
Mhm.
Und der hier ist sogar eine Nummer älter, der ist aus dem Jahr 1947 und heißt Goldene Ohrringe. Golden Earrings.
Okay.
Ziemlich krass, wer hier auf dem Regiestuhl sitzt und wer fürs Drehbuch zuständig ist, wer das Drehbuch geschrieben hat, weil Regisseur war Mitchell Leisen. Und Mitchell Leisen der hat unter anderem Entgleist zum Beispiel inszeniert. Das ist ein ziemlich bekannter Film von ihm. Und der war 1930 Oscar nominiert für Art Direction.
Mhm.
Für den Film Dynamite. Das heißt, wir haben Oscar-nominierten Regisseur. Zwar jetzt nicht in der Regisseurbranche, aber trotzdem. Dynamite, genau, sein. Das hat gut gepasst. Oscar-nominiert, okay.
Mhm.
Drehbuchautoren, 3 an der Zahl. Abraham Polonsky, noch ein Oscar-nominierter Herr für Body and Soul 1947.
Okay.
2. Drehbuchautor, Frank Butler, 3-mal Oscar-nominiert.
Mhm.
1 sogar gewonnen, Der Weg zum Glück, den hatte ich hier,
mhm,
mit dem Priester.
Ja.
3. Drehbuchautorin, Helena Deutsch, ebenfalls Oscar-nominiert, 1953 für den Film Lilly.
Mhm.
Regisseur Oscar-nominiert, 3 Autoren Oscar-nominiert, schon mal krass.
Gute Voraussetzung erstmal.
Gute Voraussetzung. Die Originalvorlage stammt von Yolanda Foldes, von einer jungen Dame. Und die hat die Story hier zu Papier gebracht und die wurde 1947 von besagten Mitchell Leisen verfilmt. Ich erzähl mal die Prämisse.
Mhm.
Ray Milland, auch nicht gerade ein unbekannter Name, den werden wir demnächst in Lost Weekend bewundern dürfen. Den hast du wahrscheinlich bei Anruf Mord auch gesehen in der männlichen Hauptrolle. Mhm. Auch jemand, der im Oscar-Rennen war. Der spielt einen von 2 englischen Offizieren im Zweiten Weltkrieg.
Es ist witzig, dass du gerade den anreißt, weil da ja auch die Lady mitgespielt hat, die wir dann später noch haben.
Bei The Lost Weekend?
Nee, bei Anruf Mord. Ist doch Dial
M. Ach ja, ja. Oder? Ja, ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Ist ja auch ein Hitchcock-Film mit der Blondine, die wir nachher noch haben.
Mhm.
Korrekt. So, Ray Milland ist einer von den beiden Offizieren. Die haben im Zweiten Weltkrieg eine Mission gekriegt. Die müssen nämlich von einem Professor die Formel zu einem Nervengas irgendwie abholen.
Okay.
Müssen sich dadurch feindliches Gebiet schlagen in Deutschland. Klappt nicht so gut. Die werden dann von Nazis gefangen genommen. Das ist alles noch relativ weit am Anfang des Films. Und denen gelingt dieser alte Trick von wegen, einer stellt sich so halb tot und ist krank und braucht irgendwie Hilfe. Wärter kommt rein, wird plattgeschlagen von dem anderen.
Mhm.
Flüchten.
Okay.
Schlagen sich irgendwo in die Wälder rein. Und die Nazis setzen sich natürlich dann auf die Fährte, die beiden abtrünnigen englischen Offiziere wieder einzufangen. Und auf der Flucht begegnet Ray Millands Rolle, also die trennen sich so ein bisschen und einer von den beiden Offizieren begegnet auf der Flucht einer jungen Dame, die da am Ufer haust. Und die ist eine junge Dame aus dem Sinti- und Roma-Milieu.
Mhm. Milieu.
Und wen besetzt man am besten als Sinti und Roma? An wen denkt man da als allererstes so in der Geschichte Hollywoods in den 40er Jahren? Natürlich Marlene Dietrich. Ist doch klar. Und dann holt man Marlene Dietrich rein und mit ein bisschen hier dunkles Puder und viel Schmuck und große Ohrringe und ein Kopftuch.
Oh Gott.
Wird das ihr auch mal, diese junge Roma-Dame.
Mhm.
Die hat auch, muss man dazu sagen, die hat wirklich tatsächlich in so einem Vorort von Paris mehrere Wochen vor dem Film in Vorbereitung mit so Sinti und Roma dann gelebt.
Siehste, Method Acting.
Richtig Method Acting, um sich da so ein bisschen, um da so den Lifestyle sich abzugucken. Aber es kommt noch besser. Ray Milland und sie freuen sich dann an. Sie findet ihn auch irgendwie auf Anhieb ziemlich, ziemlich gut. Also sie macht da kein Geheimnis draus, dass Liebling ihr ganz gut gefällt, wie sie ihn auch immer wieder nennt.
Liebling.
Also, ja, also da kommt dann zwischen diesen englischen Worten, kommt dann auch immer wieder dieses Liebling. Sie hat so ein bisschen diesen...
Ist ja auch der typische Roma-Spitzname.
Ist der Roma-Spitzname. Sie hat auch immer wieder diesen slawischen Akzent auch so dazwischen. Also es ist so ein bisschen unangenehm.
Slawisch?
Aber es wird
noch,
ja. Ja, so ein bisschen,
passt ja auch nicht wirklich, ne?
Nicht so wirklich, aber die hat so diesen slawischen Akzent, sagt aber dazwischen immer wieder so deutsche Worte wie Liebling und sowas.
Mhm.
Ja, jetzt muss sich unser Kumpel natürlich irgendwie tarnen, um von den Nazis sich zu verstecken.
Na klar.
Und wenn der mit dieser Dame unterwegs ist, als was tarnt er sich dann?
Ja, Gott, das ist ja Condor Man all over again, Alter.
Er tarnt sich natürlich als Gypsy, natürlich, wie er hier genannt wird.
Mhm.
Und zwar tatsächlich so, wie man sich das vorstellt. Der kriegt dann schön Farbe ins Gesicht verpasst. Ja, kriegt dann die passenden Klamotten und dann mein Highlight, und so steigt der Film übrigens ein, habe ich gar nicht erwähnt. Der Film steigt eigentlich mit einem Sprung in die Zukunft ein, wo ein Herr mit Ohrlöchern durch die Gegend läuft.
Mhm.
Und ich meine, wir haben,
ja.
Genau, wir haben 1947, weißt du, da wurde der Film gedreht, da war das noch nicht üblich, dass Männer Ohrlöcher haben, und der wird dann auch immer so schief angeguckt von der Seite, und dann sitzt er im Flugzeug und der Typ neben ihm kann natürlich nicht verbergen, dass er ihm gerade so an die Ohren starrt. Und da meint Ray Milland zu ihm, fragen Sie mich doch einfach. Fragen Sie mich doch, was passiert ist. Und dann fragt er natürlich so, ja, warum haben Sie denn Ohrlöcher?
Und dann
erzählt er diese Geschichte. Okay. Dann springt er zurück und dann erzählt er diese Geschichte, wie er damals gefangen genommen wird und wie er sich befreit hat und was dann passiert ist.
Mhm.
Und jetzt ist er unterwegs mit dieser jungen Dame. Jetzt habe ich mir gar nicht den Rollennamen notiert, wie die heißt. Nee, keine Ahnung. Habe ich mir nicht notiert.
Wie die Marlene hier heißt?
Ja, wie Marlene hier heißt, wie ihr Rollenname ist.
Wahrscheinlich Esmeralda.
Nee, Esmeralda hieß sie nicht.
Alter, aber echt nicht?
Okay. Achso, okay, jetzt habe ich es verstanden.
Na, da ist er. Suchst jetzt raus, okay.
Ja, ich suche mir jetzt mal raus, weil das nervt mich, dass ich mir den Namen nicht aufgeschrieben habe. Lydia heißt sie, genau.
Lydia?
Die Lydia.
Mhm.
Und Lydia und unser Offizier, Colonel Ralph Denniston, wie ich hier sehe, die sind dann beide unterwegs als Gypsy-Pärchen. Und,
Nicht in Serbien.
Nee. Und dann kommen die der einen oder anderen Nazi-Kontrolle dann mal auch so, den schlagen sie dann auch noch ein Schnippchen. Und die denken, okay, das ist auf jeden Fall nicht unser englischer Offizier. Dieser dunkle Typ mit den Ohrringen und dem und der komischen Kopfbedeckung. Und die sind dann auch unterwegs und da wird auch jedes Klischee irgendwie bedient, was es gibt. Also wenn die dann irgendwie an so einem Restaurant vorbeikommen oder in so einer Stadt, dann rennen die los und lesen Leuten dann aus der Hand gegen leichte Bezahlung. Und er schließt sich dann auch an und tut dann auch so, als wenn er das könnte.
Oh, okay.
Und so schlägt er sich dann durch feindliches Gebiet, um natürlich weiterhin diesen Professor irgendwie aufzusuchen. Da müssen die ja letztendlich hin. Also diese Mission wird dann auch wieder aufgefasst.
Also jetzt mal abseits von diesem ganzen Fremdschämen, was das ja wahrscheinlich zur Folge hat.
Ja.
Das kann ja nicht, also war ja nicht beabsichtigt, nehme ich mal an, in der Zeit. Wie ist denn die Tonalität von dem Film? Soll das lustig sein oder?
In erster Linie ist das tatsächlich, soll das romantisch sein.
Romantisch?
Ja, weil die beiden sich dann näher kommen. Unterm Strich ist das eine große Liebesgeschichte zwischen dem englischen Offizier und dieser Dame, die aus einer ganz anderen Kultur kommt.
Okay, das habe ich immer so gar nicht daraus gehört. Abgefahren.
Ja, weil er lernt natürlich dann irgendwann Seiten an ihr zu kennen, die er halt zu schätzen weiß. So. Deswegen.
Und das hat er natürlich überhaupt nicht kommen sehen, weil sie ja eine Roma ist, oder?
Das hat er nicht kommen sehen, weil sie war am Anfang nervig und komisch und kommt ihm halt immer so komisch nahe und will ihm so aus den Händen lesen. Und der ist natürlich, mit dieser Kultur ist er überhaupt nicht irgendwie.
Ja, aber das scheint da ja eine große Rolle zu spielen. Dass er keinen Zugang zu dieser Kultur hat erstmal.
Ja, das spielt auch eine große Rolle. Aber er muss sich zwangsläufig natürlich bei der Dame verstecken, um jetzt vor den Nazis zu flüchten, weil wenn er als englischer Offizier mit seinen Sträflingsklamotten durch den Wald irgendwie heizen würde, würden die natürlich sofort eincashen. Und so mit ihrem, weil die ist immer unterwegs mit so einem mit so einem Pferd, weißt du, mit so einer Kutsche.
Natürlich.
Klar. Und die lebt in dieser Kutsche und dann mit einem Pferd sind die natürlich auch mobiler und erst in diesem Augenblick halt auch versteckt. Bloß er muss sich dann auch immer zurückhalten. Er sagt dann am Anfang auch, wo sie ihn komplett verkleidet und diese Ohrlöcher steckt, sagt er, ja, aber ich habe blaue Augen. Dann sagt sie, du musst das machen, was alle Sinti und Roma machen oder was alle Gypsies machen. Du musst den Blick devot nach unten senken, wenn du angesprochen wirst.
Mhm.
Oder wenn irgendwelche Leute bei dir in der Nähe sind, weil wir sind Menschen zweiter Klasse. Also das heißt, es wird natürlich auch ein bisschen Sozialkritik angeprangert von wegen, wie schlimm die es haben.
Ja, okay. Also verstehe den Ansatz und wir sind uns ja einig, dass das heute nicht mehr mit Marlene Dietrich besetzt werden würde.
Wahrscheinlich nicht. Wobei mich schon manche Sachen wundern, dass man, weil man legt ja heute großen Wert darauf, dass diejenigen auch aus der Nationalität kommen, wo die besetzt werden. Aber jetzt hast du hier so eine Sachen jetzt liegt mir der Name auf der Zunge, von diesem deutschen Schauspieler, der auch bei Game of Thrones mitgemacht hat.
Tom Lashier.
Genau, Tom Lashier. Und der wird zum Beispiel als Russe besetzt bei Stranger Things in der aktuellen Staffel. Wo ich mich wundere, ich denke, das ist nicht mehr zeitgemäß, dass einer mit einem russischen Akzent, aber von einem Deutschen gespielt wird. Und da ist dann auf einmal cool.
Naja, es geht ja um dieses Cultural Appropriation Ding. Und ich glaube, da fühlen sie sich noch auf sicherem Terrain, weil er wahrscheinlich vielleicht polnische oder russische Vorfahren hat.
Okay.
Who knows? Also mit dem Nachnamen hätte ich ihm wahrscheinlich irgendwas in die Richtung. Keine Ahnung.
Ja, gut, wahrscheinlich auch die Hautfarbe. Kommt. Wahrscheinlich ist es fein, wenn man mal einen Engländer spielt als Deutscher, aber es ist wahrscheinlich dann uncool, wenn man einen Jamaikaner spielt als Deutscher. Also das ist dann wohl der Ansatz.
Naja.
Und dann denke ich so, ja, konsequent ist es nicht, wenn ein Deutscher dann als Russe besetzt wird und dann mit russischem Akzent redet.
Ja, aber das hatten wir ja bei Black Widow und so weiter, also auch schon. Das, ja, oder wie bei, wie hieß denn dieser Ridley Scott-Film, war es The Last Duel? Ja, da hast du halt ein paar Amerikaner, die Franzosen spielen. Das, ja, ich glaube, da geht's schon drum, dass man halt versucht, Cultural Appropriation zu vermeiden.
Ich finde es halt komisch, wo man das anfängt und wo das aufhört. Wo man so Nationalitäten, das halt so davon abhängig macht, das finde ich halt schwierig.
Ja, aber nee, es geht eben, glaube ich, nicht um die Nation, sondern halt um den kulturellen Background.
Okay.
Und das finde ich halt hier schon abgefahren, weil das scheint ja, dieser kulturelle Background scheint ja eine große Rolle zu spielen und heute würden die natürlich gar nicht drum rumkommen, dass dann zumindest die beteiligten Personen, die diese Kultur darstellen, auch aus dieser stammen, damit das halt irgendwie Hand und Fuß hat. Aber wenn das so eine große Rolle in dem Film spielt, finde ich es halt schon krass. Also klar verstehe ich, dass die irgendwie einen Star besetzen wollten, aber dann, da scheint ja niemand beteiligt zu sein, der ansatzweise was mit der Kultur am Hut hat.
Wenn ich so mal nachdenke, wer so die Marlene Dietrich vielleicht in der heutigen Generation wäre, weiß nicht, also mir fällt so Diane Krüger ein, die würde man dann als besagte Sinti- und Roma-Dame besetzen in dem, wenn das jetzt ein neues Remake wäre. Das wäre wahrscheinlich so das Pendant.
Ja.
Und das würde heute wahrscheinlich nicht gehen. Also das, da stimme ich dir zu, das wäre heute No-Go. Aber es waren auch andere Zeiten damals filmisch. Insofern muss man das ein bisschen differenzieren, aber es ist auf jeden Fall eine schwierige Besetzung und es ist auf jeden Fall, wenn du das siehst, denkst du schon so, fragwürdig. Mhm. Aber ich muss dem Film eins geben, er ist trotzdem kurzweilig.
Okay.
Also es ist nicht so, dass ich hier Langeweile hatte und so, es passiert auch ständig was und der Film an sich ist tatsächlich ganz kurzweilig über diese 95 Minuten. Aber, da gibt es jetzt nichts zu kritisieren.
Aber nicht gut oder was darf ich daraus hören?
Der Film ist an sich okay, wenn du jetzt mal diese Prämisse so ein bisschen schluckst und sagst, ja okay, ist schwierige Darstellung, aber natürlich dieser Typ, der irgendwie untertauchen muss und dann auf der Flucht ist und dann natürlich auch so ein bisschen die Kultur kennenlernt und dadurch natürlich lockerer wird mit Leuten, mit denen er vorher nie was zu tun hatte oder die er abfällig behandelt hat, geht das schon klar. Mhm. Also das ist nicht per se ein schlechter Film, sondern ich konnte mir den gut angucken und der hat schon seine guten Seiten, aber es ist natürlich leicht überholt, wie der inszeniert worden ist und wie der besetzt worden ist besonders.
Ja, okay. Wie lange geht der denn, wenn du sagst, das ist kurzweilig?
Ja, 95 Minuten.
Okay.
Schwarz-Weiß-Film. Alles ein bisschen, wobei, das ist nicht mal dieses Schwarz-Weiß, sondern das ist so dieses Beige-Braun, so, weißt du? Mhm. Kennst du Filme, die so, die mehr beige aussehen als Schwarz-Weiß? So einer ist es. Also so in dieser Hinsicht des Goldenen Ohrringe. So sieht er aus vom Look.
Okay.
Und die Dietrich, ganz die Method-Actorin, wie ich schon vorhin erwähnt habe, hat ja am Fort in Paris mit Sinti und Roma gewohnt. Die hat den ganzen Film barfuß bestritten. Und es gibt eine Szene, wo ihre Stuntfrau mit High Heels durch den Wald läuft. Also die hat sich nicht die Schuhe ausgezogen, sondern ist mit High Heels unterwegs gewesen. Und der Regisseur meinte, dass Marlene Dietrich in dieser Szene auf jeden Fall auch High Heels tragen sollte, damit da keine Anschlussfehler da sind. Wollte sie aber nicht.
Verstehe ich.
Die hat gesagt, das passt einfach nicht zu der Figur und zu dem Charakter. Und mir ist jetzt egal, ob du schon Szenen mit ihr gedreht hast, wo sie High Heels trägt, so ich bin barfuß. Und deswegen gibt es einen Moment, wer da genau hinguckt, der sieht, dass in dieser Sequenz einmal Schuhe dran sind an den Füßen und einmal nicht.
Da ist ausgerechnet auch High Heels, Alter, was... Also unpraktischer Witze nicht beim Rennen durch den Wald.
Ja, weiß ich auch nicht. Aber du weißt ja hier, 49, da mussten, oder 30er, 40er Jahre, ist ja immer viel Glamour, da mussten die Damen natürlich immer rausgeputzt rumlaufen.
Nee, klar.
Aber hohe Schuhe, Kleider und so, dass man da so in Lumpen läuft als Frau, ist ja eher...
Ja, Wirkung vor Logik.
Wirkung vor Logik, ja, das ist der Film auch wurscht. Mhm. Letzter Fun Fact, Golden Earring sagt dem einen oder anderen vielleicht etwas, das ist eine Rockband, die auch einen großen Hit hat mit dem Song Radar Love. Sehr prägnante Bassline. Und das Vorbild war tatsächlich dieser Film.
Also die Band heißt so?
Die Band heißt Golden
Earring. Wegen des Films.
Du kennst Radar Love, oder?
Nee.
Glaub schon.
Ja, kann sein.
Also wenn du den Song hörst, kennst du ihn hundertprozentig.
Okay. Die Band sagt mir nichts. Aber die Band hat ihren Namen aufgrund des Films.
Die Band hat den Namen aufgrund des Films. Die sind aus Holland, glaube ich, ursprünglich. Das ist eine holländische Rockband und die haben schon ein paar Hits gehabt. Das ist definitiv der größte.
Okay.
Und ich gehe mal davon aus, dass du den schon gehört hast. Und die haben einen Namen in der Musikgeschichte und die haben sich benannt nach diesem Film.
Okay.
Jetzt habe ich den Film mal zu der Band gesehen.
Ja.
Ja.
Gibt's einige Bands, ne, die sich nach Filmen oder Filmfiguren benannt haben?
Ja, auf jeden Fall. Oder halt so Arctic Monkeys ist, glaube ich, das steht bei Clockwork Orange irgendwie in einem Graffiti oder so. Das irgendwie an der Wand und dann haben die das als Bandnamen genommen. Weißt du, also selbst irgendwie irgend so eine kleine Stelle in dem Film einfach mal rausgenommen und als Bandnamen benutzt, gibt's ja auch.
Ja.
Oder ein Zitat oder so. Ja, da gibt's einige Beispiele. Goldene Ohrringe aus dem Jahr 1947, tatsächlich bei Letterboxd nur von 381 Leuten gerade mal gesehen. Obwohl hier Marlene Dietrich und Ray Milland nicht gerade Unbekannte. Aber kein häufiger Film. Gibt auch kein Metascore, gibt keine Rotten Tomatoes Bewertung.
Wow.
Zumindest nicht vom Publikum. Es gibt eine Zahl bei IMDb, die ist bei 6,7. Und es gibt eine Publikumsbewertung bei Rotten Tomatoes, die ist bei einer 3,3. Mhm. Sind gerade mal 39% Empfehlung, ist jetzt auch nicht die Welt. Und Letterboxd sieht diesen Film natürlich auch eher kritisch. 3,1. Mhm. Für Golden Earrings.
Ich sag, du bist noch bei 7.
Ich bin noch bei 7.
Wunderbar.
Das ist korrekt. Das war, wie du immer so schon sagst, glaube ich, nicht so schwer. Weil ich konnte mir den gut angucken, auch wenn die Prämisse natürlich ein bisschen fragwürdig ist. Der Film an sich ist jetzt nicht schlecht.
Ja, hier habe ich tatsächlich nicht groß geschwankt.
Ja.
Das stimmt wohl, ja.
Habe ich mir gedacht. Aber ich würde es ja leicht machen. Als aktueller Loser muss ich dir ein bisschen Hilfestellung geben beim Punkt ran.
Okay, jetzt willst du das Ding so spielen. Nein, alles klar.
Ja, okay, Größenwahn auf jeden Fall. Eine kleine Macke bei mir.
Witzig, okay.
Vielleicht will ich auch einfach nur mal 4 Wochen genießen, dass ich dich mal ein bisschen verarschen kann.
Ja, es sei dir gegönnt, nach wie vor.
Sehr nett. Cool.
Ja, dann kommen wir jetzt schon zu unserem gemeinsamen Film. Ein Auftragsfilm von Dennis.
Grüße an Dennis.
Ja, Grüße an Dennis. Und du hast schon recht, du hast es ja eingangs schon gesagt, der Herr schafft es wirklich, uns Filme beizusteuern, wo wir beide irgendwie so eher so what the fuck sagen und dann aber auch sowas. Ein Klassiker, der seinen Namen alle Ehre macht, glaube ich.
Ja, Dennis sagt ja immer so schön, geteiltes Leid ist halbes Leid und ja, guckt sich auch mal an einem Tag irgendwie einen absoluten Schrottfilm an und dann wieder ein Meisterwerk. Insofern will er uns daran teilhaben lassen, das ist der Ansatz.
Mhm. Ja, finde ich super.
Ja, schönen Gruß. Ich finde es manchmal super, manchmal nicht.
Ja, aber also jetzt im heutigen Fall wahrscheinlich schon, ja?
Im heutigen Fall sehr schön,
okay.
Weil tatsächlich ein Film, ich sehe das mal als Erstsichtung. Weil ich glaube zu wissen oder glaube zu denken, dass ich den schon mal irgendwann im Fernsehen gesehen habe.
Ach so.
Aber ich habe den auch nicht von meinem Poster freigerubelt, weil ich gesagt habe, den muss ich erstmal sichten, weil ich konnte mich null erinnern. Ich weiß gar nicht, was da. Ich konnte wirklich nur so filmgeschichtlich wissen, was da ungefähr passiert, aber das ist so, wie wenn ich diesen Film nie gesehen habe. Insofern ist das für mich wie eine Erstsichtung gewesen. Also
ach, umso interessanter. Okay. Das ist abgefahren.
Ja, der ist tatsächlich nicht präsent.
Ja, präsent hatte ich den auch nicht, aber das war hier wirklich so, dass halt beim Gucken kam sehr viel wieder.
Ach doch, ja. Bei mir gar nicht. Das muss Ewigkeiten her sein. Also ich habe in meiner, ich glaube, das war noch in den 90ern, als ich das letzte Mal The Birds gesehen habe, die Vögel. Mhm. Und auch den Film könnte ich nicht so richtig rekapitulieren, aber zumindest weiß ich, dass ich den gesehen habe und ich weiß, wie ich den fand. Aber Rear Window ist bei mir komplett blank.
Abgefahren, okay.
Da waren die Rollläden zugezogen.
Ja, ein echter Hitchcock. Rear Window, das Fenster zum Hof.
Mhm.
Platz 49 in den IMDb, Top 250.
Nicht schlecht.
Auf jeden Fall ein Klassiker.
Ja, ist natürlich auch in vielen Listen bei mir drin. Jetzt kann ich mal
bei Letterboxd auf diese
Top-IMDb-Liste und weiß nicht, was alles kann ich mal, wird immer endlich mal freigerubbelt, sozusagen.
Mhm. Ja, ich glaube, das wird von vielen so als das der Höhepunkt seines Schaffens bezeichnet. Oder zumindest so mal die Phase.
Mhm. Es gibt ja diese Bezeichnung Testament-Movies, die auch ab und zu so bestimmten Regisseuren, womit bestimmte Regisseure ein Film repräsentativ halt irgendwie hervorgehoben wird, wo es heißt, wenn du dir diesen Film anguckst, hast du ungefähr eine Vorstellung, was kann der besonders gut, der Regisseur, wofür ist der bekannt, was hat er für eine Handschrift und viele sagen, dass das halt Hitchcocks Testament-Film ist, Rear Window.
Finde ich bei ihm ausgesprochen schwierig, weil der schon einige wirklich groß in die Richtung gemacht hat, ne?
Ja, aber es geht so um einzelne Manierismen, zum Beispiel dieses Shot, Gegenshot und so, was er macht, so, weißt du, er zeigt irgendwas, dann zeigt er, wie der andere reagiert und das macht er zum Beispiel in anderen Filmen auch, aber hier.
Ja, aber der Film hat ja nun wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, weil der halt nur aus einer Perspektive erzählt wird und auch nur von einem Set und so und der ist da schon ein bisschen anders nochmal als jetzt Vertigo oder die Vögel.
Ja, das ist halt so eine Essenz aus seinem Werken. Das muss jetzt nicht unbedingt, also es ist jetzt nicht so, dass der jetzt irgendwie sich komplett andere Filme kopiert, aber du hast, also dieses begrenzte Szenario hast du ja auch in anderen Filmen. Wie hat denn das Rettungsboot
ja,
hier?
Ja, oder Rope auch, ne?
Klar. Rope auf jeden Fall in einer Wohnung, also klar, das hat er schon mal gemacht.
Ja, aber das, also ich habe mir da ja auch eine Menge Making-ofs jetzt zu angeguckt, weil da auf der Blu-ray einiges dabei war und da hieß es schon auch, dass er sich gerne selber beschränkt hat mit solchen Dingen.
Mhm.
Ja, aber klar, also auf jeden Fall mal so, zumindest was so die Stimmung angeht, sehr repräsentativ für Hitchcock, würde ich auch sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also auch so viele technische Spielereien, so Kamerageschichten. Also alles, was er so ein bisschen in verschiedenen Filmen eingebaut hat, hat man hier halt so leicht geballt, finde ich. Also das finde ich gar nicht mal dumm, dieser Testament-Movie-Vergleich. Aber gut.
Ja. So. Erzählen wir mal kurz die Handlung, ne?
Ja, genau. Also man kann sagen, der hat hier wieder mit Leuten zusammengearbeitet, mit denen er schon öfter zusammenarbeitet. Also für Musik hat dann mit den gleichen Leuten gearbeitet. Edith Head macht wieder die Kostüme.
Ja.
Das Drehbuch ist von John Michael Hayes, der schon für Der Mann, der zu viel wusste, das Drehbuch geschrieben hat. Und auch hier Trouble with Harry, auch mehrfach mit Hitchcock zusammengearbeitet. Also der sucht sich da öfter mal Leute, die er schon kennt.
Ja. So auch die beiden Hauptdarsteller. Mhm. James Stewart und Grace Kelly.
Jo.
Auch schon mehrfach mit ihm zusammengearbeitet.
Richtig.
Ja, James Stewart spielt L.B. Jeffries, genannt Jeff. Der ist beruflich Fotograf. Und der Film steigt damit ein, dass er noch eine Woche an seine Wohnung und an den Rollstuhl gefesselt ist, weil er sich bei einem Autorennen ein Bein gebrochen hat. Also er ist nicht gefahren, sondern der stand da auf der Fahrbahn rum, hat halt Fotos gemacht und ja, war dann zu nah an einem Auto dran, hat sich das Bein gebrochen.
Ist schon, muss man an der Stelle mal sagen, es ist schon geil, wie Hitch in einer Minute eigentlich diese ganze Basis etabliert.
Weißt ja, du, das ist halt wieder Exposition, aber sehr elegant gemacht, weil es halt in einem Telefonat erfährst du sehr viel über, warum er jetzt eben mit
das
dem Gipsbein da sitzt.
Dass er erst noch eine Woche trägt, er zeigt vorher die Bilder, du weißt, was er beruflich macht, mhm. Du weißt, dass er halt so gefährliche Fotos schießt und sich auch dabei verletzen kann, dann so ein Bild auf diesen Zeitschriftenstapel, wo er das Foto vorher gemacht hat, weißt du, dass man sieht, okay, ja. Der Typ ist ein Name. Mhm. Also schon geil so und alles halt so in der Vorspannsequenz.
Ja, und dann kriegt er einen Anruf von seinem Chef, wo wir eben auch nochmal ein paar Details erfahren, dass er eigentlich wieder einen Job für ihn hätte, aber eben jetzt ihn nicht einsetzen kann, weil er mit seinem Gipsbein unterwegs ist. Und deswegen muss er, ist das die Prämisse, er muss noch eine Woche in dieser Wohnung ausharren und hat den ganzen Tag halt nichts Besseres zu tun, als durch sein Fenster in den Innenhof zu schauen, wo er eben die ganzen Wohnungen gegenüber im Block sieht. Mhm. Und das ist schon ein beeindruckendes Set.
Voll geil.
Aber das ist erstmal die Ausgangsposition, dass er eben in seiner Wohnung festsitzt. Hin und wieder kommt eine Bedienstete vorbei, Stella, die ihm halt so hilft mit irgendwie Haushaltskram und ihn dann zwischendurch auch massiert. Um eben zu gucken, dass so seine Regeneration halt, die beobachtet das so ein bisschen. Und dann gibt's auch noch seine Freundin. Lisa Fremont, das ist Grace Kellys Figur. Mhm. Und die kommt auch hin und wieder vorbei und legt sich echt Mörder ins Zeug. Und da habe ich mir schon auch gedacht, Alter, also klar, auch andere Zeit und anderes Frauenbild und so weiter. Aber er ist nun wirklich, legt sich selber alle möglichen Steine in den Weg, was natürlich schon auch eine interessante Charakterzeichnung ist jetzt, wenn man es mal wieder um Hitchcock geht und wie er halt Figuren inszeniert. Aber Alter, sie ist wunderschön anzuschauen, okay, immer danke. Wahnsinnig toll angezogen, ist ja sowieso so ein bisschen die Carrie Bradshaw bei Hitchcock, finde ich, so die voll auf Mode und
wahnsinnig
halt
krasse Kleider.
Wahnsinnig stilvoll angezogen, kommt da an und kümmert sich übelst um ihn, Alter, bringt ihm das krasseste Essen vorbei und macht halt alles für den und rennt dem halt echt hinterher. Obwohl er halt mal kurz 21 Jahre älter ist und eigentlich,
ein ziemliches Arschloch eigentlich
voll der Wichser, Alter, wo ich mir auch denke, so, Alter, du kannst so froh sein, dass die sich so ins Zeug legt. Was geht denn ab? Also womit hat er das verdient? Aber egal.
Ich bin so froh, dass du es ansprichst, weil das ist definitiv der konstruierteste und unglaubwürdigste Hitchcock, den ich je gesehen habe, mit dieser Prämisse, dass Grace Kelly in den schönsten Kleidern vor ihm rumposaunt und der sie teilweise ignoriert und teilweise wegstößt und sie ihm beweist, dass sie halt auch, wenn sie nicht kochen kann, für ihn sorgen kann und dann so ein Restaurant praktisch fast schon reinfahren lässt, weißt du, die ihm so das Essen zu Hause liefern mit Hummer und so.
Stellt halt mal kurz ein Restaurant bei dem in der Wohnung auf, also richtig.
Und er sieht halt immer noch nicht irgendwie zufrieden aus, wo ich dann auch denke, okay, es ist, hast du mal Grace Kelly die angeguckt, Bursche, so, ja, und siehst du, wie du dich gerade verhältst?
Ey, vor allem,
ich dachte genau das gleiche wie
mit
du.
Mit ihren 25 Jahren, ist einfach wirklich wahnsinnig schön, Alter. Und er auf jeden Fall, also auch wenn er von Stella dann noch als junger Typ bezeichnet wird, dann dachte ich schon so, alles klar, ey, mit 46, also wir sind offenbar auch noch junge Typen.
Sind wir,
alles richtig gemacht. Okay, ja, das mit der 25-jährigen Freundin, das lässt noch auf sich warten. Grace Kelly.
Knapp drüber. So. Ich kann einigermaßen mithalten.
Ja, okay, das Vorbild von Guess, L.B. Jeffries. Na gut, nee, aber was das Schöne finde ich, das wird nicht einfach nur so uns hingeworfen und dann gesagt, das musst du so kaufen, sondern es wird schon auch erklärt, warum er sich da zurückhält, weil er halt die üblichen Ängste hat, so, er will das Commitment nicht aufbringen, will nicht heiraten, weil er Angst hat, dass ihm dann das Leben bevorsteht, was er eigentlich gegenüber in den Wohnungen die ganze Zeit beobachtet. Er will halt nicht so enden, dass er irgendwie eine nervende Frau hat und eigentlich keinen Bock hat, nach Hause zu kommen und hat halt Schiss, so vor diesem Spießbürgertum und allem, was da dran hängt, wenn er die heiratet. Wo ich halt auch denke, Alter, und dabei ignorierst du komplett den Fakt, was das für eine Lady ist und wie die dir gegenüber ist und
eben.
Übelst fortschrittlich auch für ihre Zeit und so. Und das ist ihm aber, glaube ich, das ist mit so einem Grund, warum das alles nicht geheuer ist. Mhm. So, der ist eigentlich schon so ein bisschen auf die alten Rollenprofile aus. Und das, ja, also in der Summe, es wird schon erklärt, warum Jeff so ein schwieriger Typ
schon.
Ist.
Man muss es kaufen.
Man muss es kaufen, ja. Und es ist hart, gerade weil es halt die Person, um die es hier geht, ist halt einfach Grace Kelly, Alter.
Ja, eben.
Ja. Und Stella wird von Thelma Ritter gespielt. Das ist, glaube ich, schon auch erwähnenswert, weil die Dame war auch 6-fach Oscar nominiert. Das finde ich so krass, Alter. Ich habe mir ihre Vita angeguckt. Die war immer nur nominiert, auch bei den Globes und so, und hat nie einen Preis bekommen. Die hat alle Preise, die bekommen hat, waren posthum.
Okay, krass. Aber das ist ja eigentlich so in guter Gesellschaft mit Alfred Hitchcock, ey.
Ja, klar, aber bitter. Mhm. Also, weil die ja auch wirklich in großen Filmen mitgespielt hat und so. Aber wie auch immer, ist eine tolle Schauspielerin, weil ich finde, das macht es schon auch wichtig, wie sie das hier spielt. Weil
die wirkt auch sehr authentisch.
Trägt eine Menge dazu bei. Ja, und jetzt ist eben so, dass Jeff in seiner Wohnung sitzt, noch eine Woche vor sich hat und permanent halt nur die Nachbarschaft beobachtet. Und irgendwann fällt ihm da was auf, was ihn skeptisch werden lässt, weil da ist ein Typ gegenüber, irgendwie im zweiten Stock wohnt so ein Verkäufer, der hat eine bettlägerige Frau. Und Jeff guckt ihm halt immer wieder dabei zu, wie der ihr das Essen bringt und die pflegt und sich um die kümmert und dann hin und wieder halt arbeiten geht und so sein Ding macht. Und irgendwann sind dann da die Rollläden unten und die Frau ist irgendwie nicht mehr aufzufinden und der Jeff findet es total komisch, weil er den ganzen Tag da saß und das beobachtet hat und dann auch zu Lisa sagt, so hey, die ist bettlägerig und heute war da den ganzen Tag nicht einer bei der im Zimmer. So, wie kann das sein? Was ist da los?
Und der Typ ist dann auch mitten in der Nacht irgendwie 2-3 Mal raus und wieder reingegangen und so.
Ja.
So eine Sache.
Eben, also die komischen Dinge häufen sich und Jeff wird eben skeptisch und vermutet, dass da irgendwas Illegales abgeht oder halt, ja, er macht sich Sorgen, primär tatsächlich um die Frau, also diese bettlägerige Frau, wobei es wird schon auch, also von Lisa und Stella dann so ein bisschen hingedreht nach dem Motto, du machst du das jetzt, weil du nichts Besseres zu tun hast, warum, also das ist ja schon auch irgendwo übergriffig.
Peeping Tom.
Total, weil er ja dann den ganzen Tag da mit diesen Binoculars, ne, und dann mit seiner Kamera.
Ja, der ist auch ernsthaft, dass er dann zum Fernglas greift und so eine Sachen, das ist ja dann schon übergriffig.
Ja, ja, eben. Und das ist aber schön gemacht, weil wir schon auch gleich zu Beginn sehen, wie so sein Blick aus dem Fenster aussieht und dieser Innenhof, da sind halt sehr viele Wohnungen, wo er reingucken kann und dann wohnt da so eine angehende Balletttänzerin, die immer auch durch die Wohnung tanzt, weiter rechts oben irgendwie in der Dachgeschosswohnung wohnt ein Musiker, der so ein bisschen am Struggeln ist und auch permanent damit beschäftigt ist, so seine Melodien zu finden. Das ist ganz spannend gemacht, weil die Melodie, an der er immer wieder rumprobiert, die sich eben immer mehr vervollständigt, ist dann zum Ende dieses Theme von Lisa. Das ist echt cool gemacht ist, finde ich.
Ja, das mochte ich auch.
Sowieso alles, was wir hier, oder fast alles, was wir hier an Musik hören, kommt real vom Haus gegenüber. Also ist nicht nur so gedacht, sondern tatsächlich auch so aufgenommen.
Also, ja, hört man aber auch, dass es so...
Ja,
so,
weil du hast Hall und
genau,
alles
du hast
Mögliche
Hall,
von dem
du, das klingt halt wirklich so, als wäre das so weiter entfernt, so als wenn du im Urlaub bist und du hörst draußen vor dem Hotel, hörst du noch so ein bisschen irgendwelche Musik und so.
Genau, halt das Leben von gegenüber, das dann halt so rüberschallt durch den Innenhof und das ist wirklich cool gemacht. Ja, und dann eben häufen sich die verdächtigen Dinge, die dieser Verkäufer von gegenüber so tut. Und Jeff ruft seinen Freund bei der Polizei an, mit dem er damals im Krieg war. Ein guter Freund. Und Lisa wird also auch immer mehr da reingezogen, weil anfänglich eben interessiert sie sich nicht dafür, sondern ist eigentlich nur genervt davon, dass Jeff sich lieber mit der Nachbarschaft beschäftigt als mit ihr. Mhm. Was zugegebenermaßen auch ein hartes Ding ist. Aber ja, er ist da halt irgendwann sehr obsessiv zugange, weil er eben sagt, ey, da passiert was, was nicht koscher ist und wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Weil vielleicht hat dann Verbrechen stattgefunden und der Typ kommt sonst davon.
Naja, also ich glaube, wir können, das ist kein Spoiler, ich glaube, wir können schon erwähnen, dass er sich in die Theorie verbeißt, dass der Herr seine Frau Gemahlin umgebracht hat.
Ja.
Also er vermutet da schon Mord und er versucht hat alles Mögliche, um da Polizisten zu schicken und seinen Kumpel da einzuschließen, um denen zu beweisen, Digga, da ist auf jeden Fall, die ist tot.
Ja.
Also er ist davon überzeugt.
Dieser Verkäufer wird übrigens von Raymond Burr gespielt. Mhm. den kennen wahrscheinlich die meisten als
Verkäufer?
Was?
Ach so, dieser Handelsvertreter, ja, okay, alles klar.
Ja, ja.
Ja, ja, okay.
Also hier der Typ, den er beobachtet, Lars Thorwald in der Rolle.
Verkäufer hat mich gerade irritiert, aber ja, klar.
Nee, aber ich wollte sagen, den kennen die meisten wahrscheinlich als Perry Mason. Mhm. Oder wie hieß denn diese Serie, wo er diesen Bullen im Rollstuhl spielt? Der Chef.
Der Chef, ja.
Ja.
Stimmt.
Da hat er, glaube ich, auch etliche Preise für bekommen. Ja. Das ist irgendwie ganz geil, ne? Dass er dann den Chef spielt im Rollstuhl und hier ist er ja das Pendant. Hier ist ja James Stewart derjenige im Rollstuhl.
Er ist derjenige im Rollstuhl. Der schläft doch, also James Stewart steht da nicht aus dem Rollstuhl auf. Der schläft doch in diesem Rollstuhl und hängt halt vorm Fenster und pennt halt lieber die Nacht vorm Fenster halt rum. Mhm. Aus Angst, da was zu verpassen. Das macht Hitchcock schon auch ganz geschickt, weil er da bestimmte Sachen etabliert, sodass der Zuschauer mal wieder mehr weiß als die Hauptfigur in dem Moment.
Aber erst ab einem gewissen Punkt.
Erst ab einem gewissen Punkt, ja.
Wir sind eine
ganze Weile aus seiner Perspektive. Ja.
Eben. Also am Anfang ist wirklich alles, was wir sehen, ist die POV von Jeff. Mhm. Und irgendwann schläft Jeff ein und dann schwenkt die Kamera aber nochmal rüber und wir sehen was, was Jeff nicht sieht. Und das ja, das ist das Geheimrezept von Hitchcock, wie er Spannung kreiert.
Richtig.
Weil dann bist du als Zuschauer in der Position und denkst, ah, fuck,
bisschen
okay.
Mehr Info.
Ja, scheiße, wann kriegt er das mit und was passiert jetzt?
Ja, genau.
Na, ist clever.
Finde ich auch.
Hast du dieses Interview mit Bogdanovich gesehen in den Extras?
Ja, also ausschnittsweise habe ich mir das angeguckt.
Ey, wie geil ist denn bitte diese Elevator-Story von Hitchcock?
Achso, ja, die ist mega, womit er sich immer seinen Spaß da erlaubt hat.
Grandios.
Ja, die ist mega.
Also brauchen wir jetzt gar nicht die Geschichte erzählen, es geht nur darum, dass Hitchcock hat das ganz gerne gemacht. Also wenn er eben mit einem Bekannten dann in den Aufzug gestiegen ist und da sind Leute dazugekommen, hat er angefangen, eine total wilde Geschichte zu erzählen, wo ganz viel Blut und sonst was Ekelhaftes zum Einsatz kam. Mhm. Und dann sagt er halt, unmittelbar bevor die Tür aufgeht, sagt er, und weißt du, was der zu mir gesagt hat? Und dann geht die Tür auf, er verlässt den Aufzug, sagt nichts und geht einfach, verlässt das Hotel. Und alle Leute, die mit im Aufzug waren, sind halt so, ja, was jetzt? Was hat er denn gesagt?
Ja.
Und ja, nichts.
Das ist halt,
so kreiere ich Spannung. Und deswegen, also das
so
hat er.
So macht das auch beim Filmemachen.
Das ist halt der Punkt. So, es beweist halt, wie er das verstanden hat, ne? Also ja, wie du einfach Fuchs. Spannung kreierst. Das ist Wahnsinn.
Also nur mal, um Hitchs Handschrift auch nochmal zu unterstreichen, das fand ich auch so cool bei den Specials. Unter anderem sind bei den Nachbarn, das ein Ehepärchen bei, die immer auf dem Balkon schlafen.
Die Story hatten wir doch schon mal, oder nicht? Genau von dem Pärchen. Also ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen.
Ich glaube, das war eine andere Szene, bin ich der Meinung. Wir haben schon mal über so einen Moment geredet, wo er das auch manipuliert hat. Aber ich glaube, es war nicht dieser Moment in Rear Window mit dem Pärchen.
Ach echt? Okay. Ja.
Und dieses Pärchen schläft halt aufgrund der Hitze, weil wir haben ja auch wieder so einen Sommerfilm, wo du richtig merkst, so es ist über Schweißperlen, alle schwitzen, manche sitzen im Hof irgendwie und braten sich die Sonne auf den Leib.
Ja, zumal wird ja auch ein Thermometer eingeblendet, gezeigt im Bild. Ne? Also die steuern irgendwie auf die 100 Grad zu.
Ja, ist schweineheiß.
Ja, also Fahrenheit, natürlich.
Ja, Celsius wäre pervers auf jeden Fall, 100 Grad Celsius.
Das war eigentlich ein Science-Fiction-Film.
Ja. Und dieses Pärchen, irgendwann fängt es mal an zu regnen und die müssen dann rein. Und Hitchcock hat dem Mann und der Frau verschiedene Regieanweisungen gegeben. Der Balkon steht nämlich vor zwei Fenstern. Und der hat zu dem Mann gesagt, er soll durchs rechte Fenster und die Frau soll durchs linke Fenster. Und dadurch siehst du dieses Zerren an dieser Matratze, weil die alle in verschiedene Fenster rein wollen.
Ja, weil sie Matratze mit reinnehmen sollen.
Genau, weil sie die Matratze nämlich mit reinziehen wollen. Und Hitchcock hat mit Absicht so vage Regieanweisungen gegeben, damit er eben diese Szene so kreiert. Nee,
eben nicht vage. Er hat absichtlich den beiden
konträre
Anweisungen gegeben, damit die übelst am Struggeln sind in der Szene, weil der eine sagt, nee, aber er hat mir doch gesagt, hier rein, und der andere, ja, nee, was jetzt da?
Und dann hast du diesen Slapstick-Moment, ja, dass sie nicht klarkommen, wo die jetzt die Matratze reinziehen.
Großartig.
Das ist super.
Ja, so machst du es halt echt. Und das finde ich halt schon auch geil, wenn es eben so um die Schauspieler geht und was er haben möchte in der Figur und was eine Rolle mitbringen muss. Das ist genauso wie mit dieser Tänzerin, dass er sagt, ich will nicht, dass das eine professionelle Tänzerin ist.
Ja.
Weil das soll nicht so aussehen, als könnte die das schon. Sondern
hat auch zu ihr gesagt, dass du dich nicht so vorbereitest, dass du auf einmal professionell aussiehst und dass du hier monatelang trainierst. Ich will das nicht.
Genau, er hat ja auch gesagt, so halte die vom Dance Department fern, weil, ne, klar, Paramount, so, die hatten natürlich die Studios früher, da gab es immer das Dance Department und so, weil früher musste das ja eigentlich jeder alles können. Und dann hieß es halt so, ey, die auf gar keinen Fall soll die irgendwie gecoacht werden und so, soll das genau so machen wie jetzt. Ja, super clever. Also hier sind sowieso die Fakten drumherum. Ich finde, da ist einiges wahnsinnig clever. Ich meine, wie geil ist das Ding, dass man sieht zwar, dass es Studio ist, aber es ist halt so ein geiler Mikrokosmos, den er da geschaffen hat.
Voll gut, Mann.
Weil wir treten ja auch nicht aus diesem Mikrokosmos raus, sondern es ist halt die Wohnung und das, was man aus der Wohnung im Innenhof sieht, das ist der Film. Und er hat das halt als Set nachgebaut in den Paramount Studios, weil erst wollte er in Greenwich Village drehen und dann war das aber natürlich mit zu viel Aufwand verbunden. Mhm. Haben sie das Ding nachgebaut. Und da dann hinzugehen und das Kellergeschoss quasi aufzumachen, um mehr Stockwerke reinbauen zu können, weil das Studio sonst gar nicht hoch genug gewesen wäre.
Ja, ist der Hammer.
Super clever.
Und dazu muss man sagen, ich meine, er hat ja schon diese Kammerspiele wie in Rope oder wie in Rettungsboot und so. Aber hier hat er diesen Mikrokosmos, den du gerade erwähnt hast, hat er so einen kleinen Sneak Peek in die wahre Welt gebracht. Weil du kannst durch den Hof, kannst du nach draußen auf die Straße gucken.
Am Haus vorbei.
Und du hast, genau, am Haus vorbei. Und du hast in diesem Ausschnitt, es gibt ja sogar einen Moment, wo einer der Charaktere, nämlich hier Stella, ja rausgeht auf die Straße und sich da ein Nummernschild aufschreiben soll. Da siehst du, wie sie rausrennt.
Ja, und hinten, ist er doch auch.
Hinten ist er, genau. Und hinten ist halt jedes Mal Trubel. Da siehst du Autos vorbeifahren, da siehst du Fußgänger, ist eine richtig belebte Gegend. Und du hast die ganze Zeit über, trotz dieses Mikrokosmos, hast du so einen Einblick in die wahre Welt quasi da draußen. Das ist auch schon geil.
Ja. Ja, und eben mit der ganzen Musik, die du dann aus den unterschiedlichen Wohnungen hörst. Und das ist also wirklich sensationell gemacht.
Ja, ist geil. Ich mag das auch. Dazu muss man sagen, die bauten den Hof und die Apartments, auch wenn es im Studio nachgebaut ist, die haben es ja... Die haben sich ja da mega ein Zeug gelegt. Die haben ja alle Strom und Wasser sogar in den Apartments gehabt. So teilweise in den Hauptapartments.
13 von den Wohnungen, die sie da, also die haben mehr.
13 von den Wohnungen.
Ich glaube, die haben 30 Wohnungen oder so gebaut und in 13 davon ging alles, ja. Strom und Wasser und so, ja.
Wahnsinn.
Richtig krass.
Schon aufwendig.
Naja, aber weil das halt auch, also
muss allein, ja echt aussehen, ne?
Naja, aber das ist ja eigentlich das Krasse. Das müsste es ja eigentlich nicht, weil es würde ja reichen, dass das, was du durch die Fenster von außen siehst, echt aussieht. Aber kannst ja fest davon ausgehen, dass die Wohnung innen drin halt komplett echt war.
Ja, es ist viel. Da ein paar von den Darstellerinnen hier, die Balletttänzerin, die du gerade erwähnt hast, die hat ja da sogar gechillt.
Die hat da auch gewohnt, ja.
Die hat da gewohnt in den Pausen und so und ist gar nicht abgehauen, sondern hat dann einfach da...
Ja, waren funktionierende Wohnungen, aber das macht es vielleicht auch so echt. Hm?
Finde ich auch.
Bestimmt, ja. Das macht eine Menge aus. Ist sehr geil.
Ja, und ich meine, die Charakterzeichnung ist interessant, weil wir haben ja die Beziehung von Grace Kelly und James Stewart schon irgendwie hier angerissen. Aber sie ist ja letztendlich der aktive Part. Er ist ja komplett passiv und ist ja komplett gelähmt durch diese Bewegungsunfähigkeit in diesem Rollstuhl. Insofern alles so dieses von wegen so, ja, ich muss jetzt das machen und das machen und ich will jetzt rausfinden, was da abgeht. Irgendwann geht es ja komplett irgendwie von ihr aus. Obwohl er ja die ganze Zeit
er gibt schon die Impulse, aber sie ist das ausführende Objekt.
Ja. Sie macht dann aber auch schon nach eigener Nase eine Menge.
Ja, ja, du? Klar.
Und insofern finde ich schon cool, dass
Wobei das war ja für Hitch wohl sehr repräsentativ für sein Verständnis einer New Yorker Frau.
Okay.
Hat er im Interview erzählt, so. Das ist halt für ihn so, ist das die New Yorker Frau, die, er sagt sogar ab einem gewissen Punkt so, these women, they're almost like men. So, wo ich auch denke, so, almost like men, weil sie eigenständig handeln und nicht irgendwie fragen, ist es cool, wenn ich das mache oder so.
Die 50er.
Das ist halt das Ding, ne?
Aber es ist schon ein bisschen konträr zu ihrem devoten, ich versuch's meinem Mann jetzt mal recht zu machen, Verhalten, weißt du, wo du denkst, so, Alter, hast du mal geguckt, wie Grace Kelly aussieht und dann, wie sie sich verhält, aber. Und er ist halt so der Arsch, der im Rollstuhl sitzt und irgendwie nichts unternehmen kann. Ist das schon ein cooler Kontrast dann, wenn du siehst, so, okay, die ist eigentlich die Macherin.
Ja, wobei braucht natürlich auch ein Stück weit die Handlung, weil das sind ja die Sachen, die er dann an ihr richtig gut findet.
Klar.
Das ist halt schon auch krass, dass es eigentlich, also wie gesagt, wie schon besprochen, die legt sich ewig ins Zeug, das könnte ihm nicht egaler sein. Und in dem Moment, wo aber so diese Abenteuerlust in ihr durchkommt, dann schmachtet er sie an. Das ist schon geil.
Ja, ja, ist wirklich geil. Und ist cool, dass Hitch da über 140 Minuten die Spannung da hochhält und echt einen geilen Film hingelegt hat, muss man mal sagen.
Mochtest du auch, ja?
Ja, ja, ich mochte den auch. Ich fand den echt gut. Der ist gut durchdacht und...
Hat dir irgendwas nicht gefallen?
Nö. Nee, nicht wirklich. Ich find's ganz cool, dass der so diese einzelnen Charaktere aus dem Anfang durch dieses Beobachten. Ich meine, wir sind ja selber in dieser Beobachterposition, in dieser Peeping-Tom-Position, weißt du?
Ja, unweigerlich.
Und so ein bisschen auch diese Komik halt so. Die Frau, die dann so, guten Morgen, ja, ja, Entschuldigung, guten Morgen und so, weißt du? Und dann die sich beschwert, dass er da betet und er sagt so, komm, lass mich in Ruhe. Kennen wir ja alle, dass wir so aus dem Fenster gucken und gucken, was so abgeht, weißt du? Und der eine schreit den anderen Nachbarn an und so und wir gucken, was da los ist und so. Und insofern ist es ganz witzig, dass er sich als Zuschauer auch in diese Position packt und es macht das schon geil, dieses kurz etablieren, ein Ehepärchen, was da irgendwie neu in die Wohnung einzieht, weißt du, und dann wie der Typ auch immer von Mal zu Mal, wenn die Kamera auf ihn drauf ist, siehst du ihn halt, wie genervt er ist. Er ist von Mal zu Mal genervter, so wenn er jedes Mal von der Frau gerufen wird.
Ja.
Am Anfang ist noch hier, ich trag dich über die Schwelle, Schatz, und alles ist High Life. Und dann sitzt er mit seiner Kippe am Fenster und findet es nicht mehr so geil, dass er verheiratet ist.
Mhm.
Also sind schon coole Momente.
Ja, weil das, jeder Einzelne dieser Wohnung repräsentiert ja einen Teil von Jeff.
Ja, ja, klar. Und
das ist natürlich genau das Bild, worauf er keinen Bock hat.
Genau, ja.
Dieses das am Anfang ist alles super
für die Gegenstimme,
ja. In Rekordzeit ist Heirat halt scheiße.
Ja. Und dann sieht er natürlich die heiße Tänzerin auf der anderen Seite, die sich, wenn sie mal aus dem Kühlschrank was nimmt, wobei jetzt nicht Grace Kelly weniger heiß ist, insofern weiß ich nicht. Also, aber gut, spielt vielleicht auch mit rein, so dass man immer das will, was man nicht zu Hause kriegt oder so, keine Ahnung. Also du hast recht, jede Wohnung hat so ein bisschen was mit seinem eigenen Charakter zu tun und seinem eigenen Struggle.
Mhm.
Der ist ja eigentlich auch...
Das ist also, schon clever, ne? Weil in der Kurzgeschichte gab es ja wirklich nur den Verkäufer und Jeff.
Ja, ja, genau.
Und alles drumherum ist halt durch John Michael Hayes und natürlich auch Hitchcock dazugekommen. Weil der hat selber immer enorm mitgearbeitet an den Drehbüchern, aber ich glaube, selber nie ein Drehbuch-Credit bekommen, ne? Oder gewollt.
Nee, glaube auch. Aber interessanter Unterschied zu dem Kurzfilm ist, dass...
Kurzgeschichte.
Zu dieser Kurzgeschichte, dass das mit den Gipsbeinen erst am Ende aufgelöst wird. Das wurde in der kompletten Kurzgeschichte wird ja nicht erwähnt, dass er irgendwie, dass er, da heißt einfach nur, der starrt aus dem Fenster und guckt sich die ganze Zeit seine Nachbarn an, dass der im Rollstuhl sitzt und dass der bewegungsunfähig ist und ein Gipsbein hat, das wird erst am Ende aufgelöst. Finde ich auch ganz smart.
Mhm, stimmt, ja.
Das wird hier eigentlich sofort in der Anfangsszene etabliert. Ja, und das finde ich auch mega, dass du hast nur eine Anfangsszene, wo praktisch durch die Wohnung gezeigt wird, wo über diesen Hof geschwenkt wird, da hast du halt diesen jazzigen Score, da hast du das einzige Mal, dass da Musik läuft im Film.
Mhm.
Und alles, was danach ist, hast du recht. Das ist alles nur so, wenn einer ein Radio anhat oder wenn der Typ drüben an seinem Klavier sitzt und so und irgendwas über den Hof schallt. Und das ist geil gemacht. Wirklich gut.
Naja. Und auch hier wieder, ey, was die aus so einer Restauration rausholen.
Ja, Wahnsinn.
Also da gibt es ja auch tatsächlich in den Specials, gibt es da ein Segment, was sich damit befasst, wie das abgelaufen ist mit dem Restaurationsprozess, weil das war natürlich auch hier ein Riesenhickhack. Da zeigen die ja auch hin und wieder, ne, so wie es eigentlich ausgesehen hat, bis da, also vor der Restauration. Hast du das auch gesehen?
Ja, ja, habe ich mir angeguckt.
Ey, so krass, Alter. Also halt völlig gelbstichig oder grünlich, das Bild.
Ja, ja, die und, also, waren richtig verfallen.
Ja. Was sie da rausholen können, das ist schon wirklich beeindruckend.
Und ich habe es ja bei Der Mann, der zu viel wusste, habe ich es erwähnt, das ist Rio Window, das Fenster zum Hof ist auch einer von diesen
fünf Großen.
Von diesen berühmten fünf Großen, die im Gift schreiben, beziehungsweise die nicht die 30 Jahre einfach mal nirgends gezeigt werden konnten.
Weil der Hitchcock halt die Rechte sich zurückgeholt hat.
Er hat sich die Rechte zurückgeholt, richtig. Und die wurden nirgends gescreent, die waren verschollen.
Ja. Und schon das krass. Muss man dann ja schon auch seiner Tochter danken, dass das überhaupt auf diesem Weg dann den Weg in die Restauration gefunden hat.
Auf jeden Fall. Das ist schon krass, war so eine großen Filme.
Ja, jetzt stell dir mal vor, solche Filme werden komplett verschollen.
Wahnsinn.
Und das finde ich schon auch interessant, weil einer der Restaurateure spricht das ja auch an, dass er sagt, Restauration, also damit mit dem Begriff machen halt auch viele Kohle, weil die das draufschreiben und es aber nicht wirklich eine restaurierte Fassung ist, sondern halt irgendwie nur nochmal neu anders ausgespielt und aber nicht halt wirklich das Original so restauriert, dass du das meiste rausholst, weil das halt ein wahnsinnig aufwendiger Prozess ist. Und da gibt's keinen Industriestandard. Das finde ich halt auch so krass. Also das muss quasi in der Community der Restaurateure, muss das selber so ein bisschen definiert werden, was überhaupt der Standard ist, dass du das eine Restauration nennen kannst. Und
abgefahren, okay.
Das muss dann, also da müssen halt wirklich krasse Filmliebhaber wie Scorsese und Co. sich halt da selber ins Zeug legen, dass solche Filme überhaupt erhalten werden, weil die Studios und die Verleihe sich selber dazu gar nicht, also sie sehen sich nicht in der Position, dass das deren Job ist. Und das finde ich aber schon auch krass. Natürlich wollen die eine Menge Geld damit verdienen, aber die müssten doch gleichzeitig auch für die Archivierung und Erhaltung der Filme sorgen, weil das ist ja auch alles Zeitgeschichte, Alter. Ja,
klar. Da dürfte eigentlich nichts verloren gehen. Ich meine, gut, mit der heutigen Technik. Aber damals gut.
Ja klar, also jetzt ist alles digital. Ja, aber eben, wenn da halt so Filmrollen, dann rufen die alle Leute an, die am Film beteiligt waren und gucken halt, ob sie auf dem Weg noch irgendwie an mehr kommen. Schon krass. Also weil allein auch, dass die sich dann die Info holen müssen von Leuten, die es von damals noch gibt. Wie hat das?
So viele,
ja. Ja eben, es wird dann ja immer weniger. Also wie hat das denn eigentlich ausgesehen? Weißt du, also was ist denn so das Ziel, wo wir hin müssen? Weil das halt zum Teil überhaupt nicht erkennbar ist an den Originalen, weil die so verheizt aussehen.
Ja, ist richtig. Ich habe auch, ich habe mir neulich so Spiele angeguckt, den alten Teil, und da ist auch eine Stunde ein Special drauf, direkt auch mit diesem Szenenvergleich, wie sie den Film dann restauriert haben und wie sie den halt auf den neuesten Stand gebracht haben, dass er auch komplett verfallen war. Und ey, es hat so viel Filmfehler gehabt. Also den Film hättest du gar nicht mehr so zeigen können, wenn der nicht irgendwie restauriert worden wäre.
Mhm.
Was die da teilweise rangen, es war tatsächlich ein deutsches Unternehmen auch.
Ah, okay.
Und der hat dann so als Kommentar über diesen Bearbeitungsprozess hat er drüber gesprochen, hat das erklärt hat, was hier alles gemacht worden ist und wie die einzelnen Fehler heißen und wie das vonstatten geht, wie das Stück für Stück bearbeitet wird und wie lange das, was für Zeitaufwand es braucht, um einfach nur so einen Riss irgendwie wegzuretuschieren und so. Das ist der Hammer.
Übles Gefummel. Ja. Ja. Deswegen schon cool, dass das gemacht wird. Okay, Suspiria, willst du da Punkte nachreichen?
Nee, das mache ich dann, weil da würde ich ja vorwegnehmen, weil das kommt ja ein Podcast mit Alessandro und mir.
Ach so.
Da würde ich ja, wenn ich jetzt Punkte nenne, würde ich ja vorwegnehmen, wie ich den fand.
Okay. Ich weiß ja nicht, wann das mit Alessandro kommt. Okay.
Ja, wenn wir das releasen, danach kann ich dann die Punkte natürlich in die Tabelle eintragen, kann das nachreichen, kann ein paar Worte verlieren, aber da geht es ja ein bisschen um meine Perspektive.
Mhm. Ja, das könnt ihr dann bei Cinema Volante hören.
Richtig.
So, zurück zu Rear Window. Mhm. Wie steht der so bei dir im Ranking, was so generell Hitchcock-Filme angeht?
Ziemlich weit oben. Also ich fand den geil. War erstaunt, dass ich mich kaum noch an was ändern kann, außer jetzt die Prämisse und
Ja, was denkst du denn jetzt? Hast du den gesehen schon mal?
Oder Fernglas? Ich bilde mir ein, ich habe ihn schon mal gesehen im Fernsehen, aber da war ich wirklich 16 oder 15 oder so, also es ist oder 12.
Aber kann das denn jetzt mit dem, was wir da immer wieder gelesen haben und jetzt auch erzählt haben, mit diesem, dass der 3 Jahrzehnte irgendwie verschollen war wegen Rechten und so, kann das überhaupt sein, dass du den im Fernsehen gesehen hast?
Ja, ja. Also 80er, 90er und so weiter, da sind die Hitchcock-Filme ja wieder aufgetaucht. Das war jetzt wirklich diese Gap zwischen 50er und 80er. Mhm. So in dem Dreh. Also ich kann mich erinnern, dass Mitte der 80er haben sie die Filme schon gezeigt, da waren die schon freigegeben. Ich habe da auch, glaube ich, ein Jahr genannt bei Der Mann, der zu viel wusste, aber die habe ich jetzt nicht mehr im Kopf.
Ja.
Das haut schon einigermaßen hin. Aber es war wirklich, also ich weiß natürlich, wenn ich Filme sehe, so das ist halt wie eine Neusichtung. Da bildest du dir teilweise ein, dass du durch die Filmgeschichte und durch Making-ofs und durch irgendwelche Trailer, wo ja auch Fenster zum Hof zitiert worden ist,
hast so viel gesehen,
dass du vielleicht schon so denkst, viel gesehen hast, dass du denkst, du hast den Film gesehen. Insofern hier wäre ich mir noch nicht mal sicher, ob ich den überhaupt gesehen habe, ich bilde es mir ein.
Okay.
Und ja, aber es ist wirklich so, also ich würde niemals den Film irgendwie locken oder hier Punkte geben oder sagen, ich habe ihn gesehen, weil das ist hier einer von denen, wo ich sage, könnte ich nicht mit Sicherheit behaupten.
Hm. Na okay, umso krasser muss das ja dann gewesen sein.
Mhm. Definitiv.
Den jetzt geguckt hast.
Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich den, wie ich gerade meinte, mit 15 gesehen habe, da bin ich noch nicht reif für so einen Film. Der wäre mir da zu lame gewesen. Weißt du, ein Typ, der da aus dem Fenster guckt, der irgendwie seine Nachbarn beobachtet. Ich hätte, glaube ich, noch nicht die filmische Reife, dass ich diesen Film so geil fand damals.
Also klar, so diese ganzen bildsprachlichen Dinge und Kameraauflösungen und sowas, das sowieso nicht, aber glaubst du nicht auch, dass der für einen Teenager krass spannend ist?
Ich war damals ähnlich wie manche andere, die so 12, 13 Jahre alt sind. Das waren halt so alles so alte Filme. Und wenn ich mir alte Filme angeguckt habe, dann habe ich mir so Louis de Funès angeguckt und Adriano Celentano, weißt du, so eine Filme. Die habe ich dann gesehen. Da ist cool, dass sie alt sind. Aber ein Hitchcock, der ja auch nicht der schnellste ist vom Pacing, das war mir, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Da hätte ich wahrscheinlich im Fernsehen rumgesäppt, kann ich mir vorstellen.
Okay.
Das ist jetzt eine Frage, von welchem Alter so? Also mit 20 kannst du durchaus die Klasse hier entdecken, aber wenn ich den jetzt mit 14 oder so gucke, ist es wahrscheinlich ein Film, wo ich nach 20 Minuten mir was anderes angucke.
Also ich meine, der ist ab 16 freigegeben laut IMDb. Mhm. Das finde ich eh ein bisschen komisch, weil ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wenn du den so mit 12, 13 guckst, dass das ein mörderspannender Film ist.
Echt, ja, meinst du?
Ich weiß es nicht. Ich kann mich da gerade schwer reinversetzen.
Gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass er ein bisschen lame ist mit 12.
Hm. Okay. Aber gut, jetzt bist du ja ein paar Tage älter und konntest das also alles in der vollumfänglich konntest du das schätzen.
Jetzt in meinen 60er Jahren kann ich den Film, weiß ich den Film natürlich anders aufzufassen. Jetzt habe ich natürlich die nötige filmische Reife für Rear Window.
Ja, weil du klingst so ein bisschen verhalten begeistert.
Das ist nicht mein Lieblings-Hitchcock von allen. Ich, wie gesagt, also so gerade hier North by Northwest.
Fandst du besser?
Das ist für mich der perfekte Film.
Mhm.
Da ist das Fenster zum Hof nicht. Aber er ist weit oben. So viel kann ich verraten. Also ist schon einer meiner Lieblings-Hitchcocks. Ich mochte den sehr. Mehr als zum Beispiel Der Mann, der zu viel wusste. Oder selbst so Filme wie Das Rettungsboot, Saboteur und so. Da habe ich auch einige gesehen. Die kommen da nicht ran.
Ja, Rope war, glaube ich, bei dir auch nicht ganz oben. Ne?
Nee, nicht ganz oben. Aber Rope war auch krass. Ja. War auch ein geiler Film.
Mhm.
Also schlechte Filme habe ich bis jetzt noch nicht gesehen von Hitch und ich glaube, die gibt's auch nicht. Und da ist der auch. aber es ist nicht mein Lieblings, nicht mein Lieblingsfilm, wie ich zum Beispiel bei Billy Wilder bei Ace in the Hole erwähnt habe in der Support-Episode.
Ja.
Dass ich einen neuen Lieblingsfilm habe von Billy Wilder, nachdem ich viele gesehen habe. Ja, da steigt er jetzt nicht auf.
Hitchcock wäre eigentlich schon auch ein Regisseur, dessen Filmografie es sich wahrscheinlich lohnen würde, mal da komplett durchzuarbeiten.
Voll, ja. Ja, ich habe ja noch diese Fancy Box da, ein paar von den Filmen stehen da noch aus. Rebecca habe ich nie gesehen.
Ich auch nicht.
Siehst du. Da sind schon ein paar Filmchen bei, da habe ich noch Lücken.
Mhm.
Aber die hier, diese große Lücke habe ich zumindest geschlossen, dank Dennis. Da bin ich ihm dankbar.
Ja, ich auch. Ich habe den sehr gerne wieder geguckt.
Kann ich den mal freirubbeln. Und ja, hier, Dial M for Murder fehlt mir auch noch.
Ach so.
Ja, den hast du ja mittlerweile nachgeholt. Auch noch eine Lücke in seiner Filmografie.
Ja, auch Grace Kelly.
Ja, der andere Grace Kelly Film. Alright. Hast du noch was?
Nee. Ich glaube, wir können die Punkte nennen.
Ach so, wir können auch erwähnen, dass dieser Film vierfach Oscar nominiert ist. Das haben wir nicht gesagt.
Ach stimmt.
Director, Writing, die Kamera war nominiert. Robert Burks, wie gesagt, auch ein Stammkameramann von ihm.
Mhm.
Und Best Sound.
Aber keinen bekommen, ne?
Nee, keinen einzigen bekommen.
Stimmt, das wollte ich eigentlich noch nachgucken, wer da stattdessen Kamera-Oscar gewonnen hat, weil das finde ich schon krass.
Auch irgendwie abgefahren bei dem Film, dass es keine Darstellernominierung gab. Das ist zum Beispiel so ein Film, da hätte ich Thelma Ritter mir auch vorstellen können als Nebendarsteller,
stimmt, und
dass sie nominiert wird, weißt du?
Ja, stimmt. Ja, wäre jetzt aber, glaube ich, auch die einzige, die ich aus dem Film nominiert hätte.
Ja.
Wobei, das ist wahrscheinlich so, doch, vielleicht sogar mein liebster James Stewart-Film.
Mehr als It's a Wonderful Life?
Ja, das ist auf jeden Fall knapp drüber.
Okay.
Ja, obwohl, nee, Zeuge in der Anklage war das, ne? Nee, Quatsch. Anatomie eines Mordes. Da war er doch auch die Hauptrolle, oder? War das der?
Man verwechselt ihn ja gerne mal mit Cary Grant, mit dem anderen großen Hitchcock-Schauspieler.
Was? Nein.
Nee, in dem Fall war es, glaube ich, James
aber
Stewart.
Aber Anatomie, ich muss jetzt kurz nachgucken. Nicht, ja, dass guck mal
ich nach. Nee, ich bin schon der Meinung, es war James Stewart.
Ich glaube auch, ja, war James Stewart. Ja, ich glaube, den mag ich sogar noch einen Ticken lieber.
Okay. Ja, sind natürlich die Stars gewesen, die haben für große Regisseure gespielt und so von sich dazu entscheiden.
Ja, aber so die Mitte 50er oder Ende 50er, also ich glaube, das war für mich so seine Prime-Time.
Mhm.
James Stewart. Ja, das ist ja auch auf der Blu-ray drauf, ne? Haben sie für einen Re-Release einen neuen Trailer gemacht, den er dann auch tatsächlich nochmal eingesprochen hat.
Ja, stimmt.
Schon geil. Auch so diesen einen Trailer, der da drauf ist, wo er dann halt die vierte Wand durchbricht. Mhm. Und so sagt, das ist das, was ich hier aus meinem Innenhof in meinem Innenhof sehe, wenn sie das auch sehen wollen, so müssen sie ins Kino kommen.
Ja.
Ganz geil.
Finde ich auch ganz cool.
So herrlich oldschool alles.
Ja, geil. Dann werden wir mal zu den famosen Punkten überleiten. IMDb ist bei einer 8,5 und hier haben wir einen dreistelligen Metascore, Freunde.
Mhm.
100. Mehr geht nicht.
Ja.
Rotten Tomatoes 9,2. Hier möchte ich auch mal sagen, viel mehr geht hier auch nicht. Mhm. Also selten so eine hohe Rotten Tomatoes Kritikerbewertung gesehen.
Ja.
4,5 vom Publikum, das ist sicher auch sehr, sehr krass.
Mhm.
Und Letterboxd 4,3, also
heftig.
Ziemlich krass.
Alles richtig gut.
Ja.
So, wir müssen raten.
Mhm.
Ich sag, du bist bei 9.
Das ist richtig.
Juhu.
Verhaltene Begeisterung. Er macht das er schüttelt das aus dem Ärmel so, von wegen. Was soll ich mich hier freuen? Natürlich ist er eine 9. Tja. Wo bist du hier?
Das ist die große Frage.
Ich hätte gerne noch ein kleines Fazit.
Nochmal?
Naja, so ein.
Ist ein grandioser Film, Alter.
Grandioser Film,
wirklich?
Alter.
Nein, also, ich finde, der macht alles richtig. Ich bin da voll bei dir. Der ist, obwohl er fast 2 Stunden lang ist, ist der wirklich kurzweilig, weil das macht Hitchcock einfach geil, dass er dich da dran hält. So, du willst ja wirklich wissen, was da geht. Und der, also auch wenn das mit kleinen Mitteln macht, erzeugt er halt eine Stimmung wie kaum ein anderer Regisseur. Also da, das ist einfach schon cool. Der ist ein Meister seines Handwerks.
Du als Schauspieler siehst dann natürlich alles ein bisschen so aus der filmischen Sicht und siehst, was er hier.
Nee, aber
was
der Film
ist aufgewartet hat, also unabhängig vom Film, deswegen.
Aber komplett abseits von der technischen Warte schafft er das einfach, dich hier in den Film zu ziehen, finde ich.
Cool. Und du bist ja auch Euphorie, wie wir wissen. Du hast ja mehr 10-Punkte-Bewertungen abgelassen als ich in diesem Podcast.
So, so.
Insofern gehe ich davon aus, dass du hier nicht mit mir bei einer 9 bist, sondern bei einer 10.
Ah ja?
Ich glaube ja.
Du kennst so ein bisschen am Hadern.
Nee, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht mehr am Hadern jetzt, okay? Ja, 10 ist richtig.
10 ist richtig,
cool. Ja, natürlich ist das ein 10-Punkte-Wert.
Nee, ich war kurz bei einer 9,5. Irgendwie kam mir die 9,5 dann richtig vor, aber...
Nee, also da kommt für mich gar nichts anderes in Frage, Alter. Das ist mal so klar, 10 Punkte.
Klare 10 Punkte, okay.
Ja.
Ja, nee, da fehlt so ein bisschen der letzte Kick. So, für mich ist das ein grandioser Film, aber ich, so bei diesen 10, so ein Tick fehlt da.
Mhm.
Weiß nicht was genau, aber, halt so, ja, was soll ich dir sagen? So, bei North by Northwest war ich halt sofort, ich war sofort danach, beim Nachspann war ich bei den 10. Ich meinte so, Alter, so von wegen hier, Orson Welles, Citizen Kane, Hold My Beer. So.
Hey du, es bleibt eine Bauchentscheidung, logisch.
Und ja, klar.
Wenn da halt irgendwie der letzte Funken fehlt, so kann ich gut verstehen. Klar.
Aber ey, dass hier irgendein Kritiker mal ausschlägt und sagt, er ist unter diese 50% Empfehlung, also das ist, das kann ja bei dem Film nicht sein. Dazu ist der einfach zu krass.
Ja.
Also sind sich alle einig, dass das ein Megafilm ist.
Ja, und ich kann auch echt nachvollziehen, dass da sämtliche andere Filmemacher einfach sich vor so einem Ding verbeugen und halt, das auch eine Rieseninspiration ist. Weil du halt einfach merkst, wie durchdacht die ganze Scheiße ist.
Ja, Mann.
Also, weil der weiß halt zu 100%, was er hier macht, weißt du, das ist einfach überhaupt kein Zufall, dass das so funktioniert, wie es hier funktioniert. Und auch wenn eben Film halt immer so diese letzte Komponente bleibt, einfach dieses Magische, was halt entsteht oder nicht.
Mhm.
Und da helfen natürlich so ein James Stewart und eine Grace Kelly enorm.
Ist auch so geil, dass er, Hitchcock, als einer der größten Regisseure der Welt, dass er zu diesen Regisseuren gehörte, die halt kein Feedback geben den Schauspielern. Ne?
Mhm.
Wo du als Schauspieler halt nicht weißt, okay, ist er jetzt zufrieden, ist er nicht zufrieden, er zieht halt immer die gleiche Fresse.
Ja.
Und maximal sagt er mal...
Das kenne ich aber von vielen Regisseuren
tatsächlich. Hast du mir mal erzählt,
ja.
Das ist eigentlich nicht so geil, oder hast du mal gesagt. Aber
ja.
Er gehörte dazu, der hat nicht irgendwie direkt gesagt, war geil oder sehr gut oder...
Also wirklich auch schon einige Regisseure gehabt, da wusstest du, wenn er nichts sagt, war es gut.
Ja, genau.
Das ist dann erzählt. Quasi schon die höchste Anerkennung. Ja, es ist, muss man wissen.
Mhm, eben.
So, gerade Schauspieler, die so voll auf Anerkennung aus sind. Und?
Und?
War okay. Scheiße, er sagt nichts. Ey, fuck, es war total schlimm.
Ja, es verunsichert einen vielleicht auch, wenn da gar nichts kommt. Alright.
Ey, wie geil ist dieser erste Shot auf Grace Kelly?
Ja, Alter.
Wie sie sich seinem Gesicht nähert und du hast ja, so krass. Seine POV. Alter.
Hat auch der eine Drehbuchautor hat doch gesagt, das ist, hier, John Michael Hayes hat doch gesagt, dass es der schönste Shot einer Frau ist, den er jemals in der Filmgeschichte gesehen hat, von allen Filmen. So. Und das kann man nachvollziehen.
Also es kommt ja noch dazu, dass die halt wohl auch in der Realität umwerfend gewesen sein muss, weil alles, was die so in den Specials beschrieben haben, dass sie quasi eh nur drauf gewartet haben,
dass da die Welt
dass sie wiederkommt, so, ja. Wirklich alle, jetzt kommt sie und dann geht halt die Sonne auf, weil die muss ja auch unfassbar nice einfach gewesen sein, so super nett zu jedem. Und
ja klar, sonst hätte man nicht diesen Ruf, so, weil sonst würden die sagen, ja, die war hier schön, aber war eine Zicke, so, weißt du.
Naja.
Definitiv.
Naja, aber ich meine eben, schöne Schauspielerin, gerade damals gab es ja nun wirklich zuhauf, aber das muss ja auch mit der Persönlichkeit so ein bisschen klappen, ne? Es gab ja schon auch da eine Menge andere Fälle.
Ja. In dem Fall ist der Name Programm. Grace.
Ja, also
das passt schon zu ihr.
Graceful ist sie nur wirklich, ja. Okay. Jetzt mein letztes Projekt für heute, richtig?
Ja, bin ich mal gespannt, was du für einen niceen Übergang hier hinlegst.
Alter, ja, also das könnte nicht anders, nicht mehr anders sein. Das ist eine komplett andere Baustelle jetzt. Wirklich.
Weniger nice.
Ja. Nee, nicht unbedingt weniger nice. Also das will ich noch gar nicht damit sagen, sondern inhaltlich und von der Machart her
okay.
So alles.
Ich meine jetzt nur der Übergang ist. Der Übergang ist nicht so smooth, sondern
Nee, ich wüsste auch nicht, wie ich da einen smoothen Übergang hinkriegen sollte. Ja, also Spannung spielt hier vielleicht auch eine gewisse Rolle. Das war's dann aber auch schon.
Und Schauspieler spielen mit.
Ja. Und das ist auch grandios gespielt, wie ich finde.
Okay. Naja, ist auch schon ein paar Parallelen.
Aber es ist auf jeden Fall was von einer anderen Sorte. Weißt du, wer Richard Iowa Day ist?
Nein.
Okay. Der ist Brite und ist mehr als Schauspieler zugange, aber hat auch einige Regie-Credits. Du kennst vielleicht The Double?
Wie hieß der auf Deutsch?
Boah. Der ist ja relativ aktuell noch, oder halt, der ist ja höchstens 5 bis 10 Jahre alt. Oder Submarine ist auch so ein Film von ihm.
Submarine kenne ich.
Den kennst du?
Ja, ja, den habe ich gesehen, den mag ich total.
Okay. Und er hat wirklich ein paar interessante Filme gemacht.
Mhm.
Und ist aber eben auch als Schauspieler unterwegs und Autor natürlich, weil er eben auch ein paar seiner Sachen selbst geschrieben hat. Und ich kannte den aber primär aus The IT Crowd.
Ah, okay.
Weil da ist er einer von den beiden im Hauptcast.
Mhm.
Ne, der mit den Locken und der Brille. Und der Typ hat 2004, und das war hier sein Regiedebüt, eine Serie inszeniert, eine Miniseries, für Channel 4. Alter, das ist der abgefahrenste Scheiß, den ich seit langem gesehen habe.
So gleich steigt er ein.
Ohne Scheiß, Alter. Das ist so anders, das ist so weird, das ist so drüber, das ist so anarcho. Das kannst du nur feiern. Oder halt enorm scheiße finden. Okay. Also was dazwischen, auf gar keinen Fall. Weil das ist hier auch wieder eine harte Mischung an Genres. Aber so wie es inszeniert ist, ist das halt so ein bisschen wie wenn Monty Python mit nackte Kanone Grindhouse macht. Also so musst du dir das vorstellen. Es ist halt...
There's a perfectly reasonable explanation for that.
Da bin ich mir nicht so sicher.
Auf die bin ich mal sehr gespannt, auf die Explanation.
Ja, also reasonable ist hier mal gar nichts, Alter.
Okay.
Also, weil Richard Ayoade hat das mit Matthew Holness geschrieben. Und Matthew Holness spielt hier die absolute Hauptrolle.
Mhm.
Dr. Rick Douglas, MD. Es ist ein bisschen kompliziert, vielschichtig. Deswegen, ich sag erstmal, wie das Ding heißt. Es heißt nämlich Garth Marenghi's Dark Place. Und ist eine Miniseries für Channel 4 aus dem Jahr 2004. Es gab 6 Episoden. Immer so knapp unter einer halben Stunde. Und in diesen Episoden siehst du eingangs immer Matthew Holness als Garth Marenghi. Garth Marenghi spricht dann in die Kamera und stellt sich vor und sagt hier, am Anfang liest er auch immer was aus einem seiner vielen Bücher vor und sagt eben, ich bin Horrorautor, Dreamweaver, wie er sich lieber nennt. Und natürlich eben dann zählt er alles Mögliche auf. Writer, Poet und Visionary plus Actor. Also unterm Strich ist er halt so eine Ein-Mann-Armee und von der kreativsten Sorte.
Tausendsasser.
Aber hallo, ein Topshot. Und der erzählt dann eben, spricht in die Kamera und sagt, er habe in den 80ern eine Serie gemacht namens Garth Marenghi's Dark Place. Die wäre aber ihrer Zeit halt maßlos voraus gewesen und wäre so genial gewesen, dass dieses Genie niemand fassen konnte und deswegen wurde das ganz kurz auch, lief das nur und dann wurde es wieder abgesetzt. Bis sie jetzt Jahre später wieder bei ihm angekrochen kam, aus Mangel an alternativen guten Stoffen, sind sie jetzt endlich wieder drauf zurückgekommen und haben ihm jetzt nochmal die Chance gegeben, da einzelne Episoden auszustrahlen. Und jetzt hat er irgendwie so handverlesen sich Episoden ausgesucht, die er jetzt eben zeigt. Also das hast du vor jeder Episode, hast du so eine Einleitung, wo sich Garth Marenghi vorstellt als Schaffer dieses Werks. Dark Place, also Garth Marenghi's Dark Place ist dann die Serie in der Serie, um die es hier geht.
Okay.
Und in dieser Serie spielt er eben Dr. Rick Douglas, MD. Weil bei Garth Marenghi's Dark Place geht es um ein Krankenhaus.
Mhm.
Und diese Serie soll es halt in den 80ern gegeben haben, ja? Alter, und diese bahnbrechende Serie, die in diesem Krankenhaus spielt, da geht's halt um diese Abgründe seiner Fantasie und was er sich da alles für einen Scheiß ausgedacht hat. Und wie das inszeniert ist, das ist dann auch immer wieder unterschnitten mit so O-Tönen, wo du ihn primär, manchmal dann eben auch den Produzenten und einzelne Schauspieler siehst, wie sie in Interviewmomenten dann eben noch so ein paar kurze O-Töne geben zu dem, was da stattfindet.
Mhm.
Das erinnert mich, hat mich brutal an das Ding mit Will Ferrell erinnert. Das muss hier auch ganz klar die Inspiration dafür gewesen sein. Dieses, oh Mann, ey, geil, ich und Namen, wie hieß denn dieses Ding, ich habe den tausendfach gesampelt hier, Will Ferrell, wo er diesen Autor spielt, der dann diese Serie vorstellt, die er geschrieben hat und das aber die Allgemeinheit es überhaupt nicht wert ist, dieses Meisterwerk zu sehen. Und
das
so.
War diese Welle, wo du so über Filme im Film geredet hast und so.
Ja, ja.
Ich erinnere
und
mich.
Und das Ding ist im Prinzip das auf Britisch.
Ah ja.
Also, weil das muss auf jeden Fall die Inspiration dafür gewesen sein. Mann, wie hieß denn, das gibt's doch nicht, dass ich jetzt nicht mehr drauf komme. Gab's 2 sogar von zwei so Miniseries. Wie auch immer. Das ist hier eben wirklich die britische Variante davon oder halt so der Ursprung und ist eben Richard Ayoades und Matthew Holness Kopf entsprungen. Mhm. Und war eben auch deren Debüt, wenn es hier so um Regie und Drehbuch geht.
Ziemlich wildes Debüt, wie sich's anhört.
Ja, zumal Matthew Holness, den als Schauspieler kennst du den auch kaum. Also der hat 22 Credits und also wenig große Sachen gemacht. Jetzt ist der Typ aber, das ist der Regisseur und Autor von Possum, den wir ja beide ganz gut fanden.
Okay.
Du sogar richtig gut, wenn ich mich erinnere. Alter, und der hat das Ding hier geschrieben. Und das ist also, aber das auch da, das könnte nicht weiter entfernt sein, weil das ist hier halt eine Parodie auf diesen ganzen Scheiß. Also so Horror, so B-Movie-Horror und eben so vermeintlich Mystery-Sachen und so, das alles kombiniert hier in einem Ding. Also 1000 Klischees und dann aber eben alles auf super billig gemacht und dann eben auch gespickt mit schlimmstem Schauspiel und Anschlussfehlern, aber halt alles absichtlich. Weißt du, ich meine?
Ja, ich verstehe.
Deswegen so diese wirklich sehr Monty Python und nackte Kanone irgendwie geremixt und dann halt noch eine Menge Horror und B-Movie-Scheiß dazu.
Okay. Aber würdest du das als Spoof bezeichnen?
Ja.
Schon.
Wobei es ist es spooft sich ja irgendwie selbst. Also es, ja, es, wie gesagt, es ist ganz weird.
Metaspoof.
Total. Und Richard Ayoades spielt dann auch wieder zwei Rollen, weil er spielt zum einen den Produzenten, der damals Garth Marenghi's Dark Place rausgebracht und produziert hat. Mhm. Der also voll hinter dem Genie von Garth Marenghi auch steht so und den voll supportet. Und dann hat er aber in der Serie Garth Marenghi's Dark Place, spielt er den Betreiber des Krankenhauses oder halt so den Chef. Der heißt dann Dean Lerner. Und dann wird auch immer wieder darauf hingewiesen, eben am Anfang in diesen Einspielern, dass er aber halt eigentlich kein Schauspieler war. Und dass aber Garth Marenghi ihn da halt so mehr oder weniger vor die Kamera gezerrt hat, damit er diesen Typen spielt.
Okay.
Das heißt, sein Schauspiel ist halt natürlich mit Ansage das Schlimmste. Und das ist halt so witzig, wie er das Ding spielt, Alter, weil es halt super hölzern ist und dann hast du halt auch voll oft Momente, wo er dann so, wo du siehst, jetzt überlegt er kurz, fuck, was kam jetzt? Ah ja, okay, jetzt muss ich abgehen und dann, ah nee, doch nicht und dann so zurückkommt und dann nochmal irgendwie so ganz schlecht so zwei, drei Worte sagt. Mhm. Alter, das ist alles so geil und halt so auf Anschlüsse ist geschissen. Er hat da in dem einen Take so, sagt er was und hat dann so einen Kaffee in der Hand und redet so mit denen so und dann gibt's einen Gegenschuss und dann schneiden sie auf ihn zurück und dann hat er den Kaffee nicht mehr, sondern in der anderen Hand war so völlig anderes und so. Also, okay. Weißt du, so ein Kram. Alter, das ist so durch.
Hört sich abgefahren an. Ey, das könnte etwas sein, was ich wahrscheinlich als Schrott bezeichne und du es feierst. Aber es hat das Potenzial dazu.
Ja.
Was ich vielleicht denke.
Aber ja, was ist das denn? Ich hätte tierisch Bock, dass du dir das mal anguckst.
Sechs Folgen sind ja auch nicht viel, oder?
Ja, ist jetzt ein bisschen tricky, weil das ist außerhalb von Deutschlands bei Amazon zu sehen, deswegen muss man da ein bisschen tricksen, aber kriegt man ja hin. Mhm. Und oder direkt bei Channel 4 halt, kannst du es auch gucken.
Okay.
Und ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Weil das ist so anders, das ist so weird, Alter, das, also wenn ihr da irgendwie eine Ader dafür habt, müsst ihr hier mal reingucken, ey, weil das ist so grandios drüber. Und weißt du, dieser Dr. Rick Douglas MD ist dann natürlich auch wie Garth Marenghi so ein Typ, der alles kann und in allem der Beste ist. Und dann hast du auch in jeder Episode, wo er eben zum Teil den krassesten Scheiß machen muss, hast du auf jeden Fall noch eine Szene, wo er sagt, but wait, I have to visit a little friend first. Und dann geht er in so ein Zimmer und dann liegt da immer ein sterbender Junge, dem er gerade das Leben gerettet hat und der dann wieder sagt so, da, Dr. Marenghi, you're the best doctor ever, you saved my life und so, don't thank me.
Okay.
Und es ist also, die nehmen auch das 80s-Ding so hart Volley, weil du siehst dann am Anfang natürlich
auch diese Krankenhausserien in den 80s, die groß waren, ja.
Ja, aber hier halt in Kombination mit Action, Horror, Mystery,
alles.
Dann hast du das Intro immer von dieser Krankenhausserie. Wo du dann, warum auch immer, so einen Krankenwagen siehst und Dr. Rick Douglas MD mit einem, ganz offensichtlich eine Puppe, aber halt ein Baby im Arm, rennt er von diesem Krankenwagen weg, der dann explodiert und er dann halt so in der Rolle sich irgendwie dann in Sicherheit bringt und das dann alles im Intro dann auch so diese richtige 80s-Synthi-Mucke
okay.
und Orgelmusik und alles. Also es ist wirklich harte Mischung. Das ist so absurd.
Klingt wirklich absurd.
Ja, weil die dann auch erzählen, dass dieses Krankenhaus irgendwie auf den Toren der Hölle steht und deswegen da auch so Übernatürliches noch mit reinspielt. Und dann sind sie ab einem gewissen Punkt, werden die dann alle irgendwie in so Affen verwandelt, weil sie so ein Wasser trinken, was irgendwie verseucht ist. Und dann hast du halt, die Schauspieler dann haben dann einfach so übelst schlechte, nur so die obere Kopfhälfte ist dann so Planet der Affen-mäßig Affe.
Ah ja.
Das ist so schlecht.
Ich kann mir nicht richtig vorstellen, wie die sich da tot
hat. Ey, und vor allem natürlich das Highlight, Matt Berry spielt ja auch einen der Ärzte. Mhm. Er ist also so die dritte Hauptrolle. Es gibt da noch eine Figur, die wird von Elise Lowe gespielt. Die kennen wir aus Hot Fuzz und auch hier Black Mirror, Bandersnatch und so. Also es sind alles ernstzunehmende Schauspieler. Weil Matt Berry kennst du auch, ne? Hier aus What We Do in the Shadows ist er Lars Lowe.
Ah ja, okay, alles klar.
Ja, und der hat ja eh auch so eine ganz eigene Art zu sprechen. Es hört sich ja immer alles wahnsinnig hochgestellt an bei dem und so, weil er sich so draufsetzt, auf diese Art zu sprechen.
Ja, der beschätzt sich auch immer regelmäßig.
Herrlich. Und er spielt hier eben so den, er ist hier so der gut aussehende Arzt. Mhm. Der dann aber natürlich auch voll Fanboy ist von Dr. Rick Douglas, MD. Mhm. Klar, Best Buddies. Und dann schlagen sie immer so ein, geben sich so einen Fistbump und dann so.
Ah ja.
Steven Merchant taucht auch noch in zwei Episoden auf, weil der ist hier irgendwie der Kantinenkoch in dem Krankenhaus, aber wirklich, also zwei Szenen in den ganzen sechs Episoden, also wirklich ganz kurz.
Okay.
Ja, und das, also das kann irgendwie nicht wirklich viel gekostet haben, aber dass es so billig aussieht, ist ja genau Teil des Konzepts. Du hast halt auch zum Teil dann so eine VHS-Optik und so, also.
Aber war jetzt auch in UK-Kreisen wahrscheinlich dann nicht so der Mega-Hit, sonst hätten die das, denke ich mal, fortgesetzt, oder? Also ist eher.
Nee, also aber da gab es regelrecht Petitionen dazu.
Hatte eine krasse Fanbase, eine Fanbase hatte dann.
Voll. Mhm. Also da wollen alle, dass es irgendwann eine zweite Staffel von gibt, kann ich mir vorstellen.
Okay.
Ja, weil die, also allein wie die damit mit diesen niedrigen Produktionskosten spielen, ne? Also wie die sich da draufsetzen, dass es quasi alles mörderbillig ist. So im Intro, der Shot von außen aufs Krankenhaus, da siehst du halt auch ganz klar, dass es voll das billige Modell ist. Mhm. Voll geil ist auch, du hast dann die Komparsen, hast dann auch immer wieder die gleichen Komparsen im Bild, die dann zum Teil auch nicht wissen, was sie gerade machen müssen und dann zum Teil auch einfach stehen bleiben und so blöd in der Gegend rumgucken. Oder du hast dann Szenen, wo die Szene schon läuft, und die Schauspieler stehen aber noch auf ihrem Platz und sind noch nicht in Bewegung und fangen dann erst an loszulaufen und so.
Ah ja.
Also halt, ja, die setzen sich da voll drauf und das ist sehr unterhaltsam. Ja. Comedy, Fantasy, Horror, Sci-Fi, alles dabei.
So. Lee hatte Spaß.
Garth Marenghi's Dark Place. Also, wenn ihr auf weirden Scheiß steht, müsst ihr da reingucken.
Okay. Weirder Scheiß hier von Lee.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Nicht schlecht.
Steht da noch. Weil die lassen natürlich keine Gelegenheit aus, darauf hinzuweisen, was Garth Marenghi für ein geiler Typ ist. Und da hast du im Intro von dieser Serie in der Serie, steht da natürlich auch written and directed by Garth Marenghi und Idea by Garth Marenghi und so. Und dann steht dann Musik von irgendeinem Name, Scott Biscuit oder so. Und dann nächste Einblendung. Based on the melodies originally whistled by Garth Marenghi.
Okay. Originally whistled. Auch nicht schlecht.
Oh, ja. Das ist wirklich, das ist sehr unterhaltsam. Aber ich wüsste so gerne, wie du das findest. Du musst dir auf jeden Fall zumindest mal eine Episode angucken.
Ja, es hat das Potenzial dazu, dass ich das zu albern finde. Aber ich weiß es natürlich nicht ungesehen.
Ja, bei dir ist das ja so eine Gratwanderung, aber es würde mich eben sehr interessieren, ob die nicht unter Umständen da sogar voll ins Schwarze trifft.
Könnte sein, ja. Weil letztendlich mag ich ja Spoofs an sich so. Also ich habe ja auch schon, es gibt ja auch schon immer wieder so Ausbrüche bei mir wie Movie 43 hatten wir ja hier oder auch dieser 10-Gebote-Film, wo ich dann so Filme, die alle scheiße finde, wo ich, mit denen ich sogar was abgewinnen konnte, weil ich sogar ganz witzig finde, obwohl das komplett absurd war.
Ja.
Das stimmt, ja. Ja, mal gucken, vielleicht schaue ich mal rein.
Ja, jetzt ist das hier sogar eine Serie, die tatsächlich auch von der Kritik enorm ist übertrieben, aber schon auch gefeiert wird. Die ist immerhin auf IMDb in den Top-Rated-Serien, ist sie auf Platz 244, also die ist in den Top 250.
Ohne Witz?
Ja.
Okay.
Es gibt kein Metascore, es gibt aber auf Rotten Tomatoes, deswegen eine 8,5 auf IMDb, auf Rotten Tomatoes von der Kritik 6,7, das ist nicht so prall, vom Publikum aber eine 4,6. Und die ist auf Letterboxd, weil ist ja aktuell Miniseries.
Habe ich mir gedacht.
Jetzt halte ich fest, 4,5.
4,5?
4,5 hat die auf Letterboxd.
Also genauso, nee Quatsch, mehr als Rear Window.
Krass, oder?
Das Fenster zum Hof hatte 4,3.
Ja.
Okay.
Geiler gut. Vergleich, ey. Ja, ich habe ja gesagt, es wird schwierig mit dem Übergang.
Nice. Natürlich schwieriger Übergang, wenn du eine Serie nennst, die noch besser bewertet ist bei Letterboxd als Fenster zum Hof.
Aber hey, auch top-rated 250 und
ja, nicht schlecht.
Auf Letterboxd noch besser.
Krass, noch nie gehört von. Das ist eine, aber es gibt immer wieder diese Listen, wo du scrollst durch eine Liste, da ist irgendwie Top 10 von Filmen und denkst, Alter, was sind das für Filme? Ich habe ein paar von denen habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Und so ist es jetzt wahrscheinlich auch, wenn ich durch die Top 250 top-rated TV scrollen würde und denke ich so, da sind voll viele Sachen, die ich nicht kenne und das ist einer davon.
Ey, also ich meine, ich habe ja wirklich schon oft versucht hier mich für Channel 4 einzusetzen und immer wieder gesagt, so ich habe da auch schon Black Mirror entdeckt, lange bevor das auf Netflix war und allen empfohlen und so. Ja. Hab da wirklich schon viele Serien von Channel 4 gesehen, die ich so anders fand und die haben wirklich Eier, Alter. Also gut, die werden halt keinen großen Quotendruck haben, wobei es jetzt hier auch hieß, dass es halt nicht weiterging, weil es eben nicht erfolgreich war in den Quoten. Aber Alter, die haben...
Die trauen sich was.
Ey, die trauen sich was. Also so einen abgedrehten Scheiß siehst du sonst halt wirklich nur auf irgendwie Adult Swim, Comedy Central, sonst was.
Mhm.
Okay. Und deswegen, die trauen sich richtig was. Und mir ist unbegreiflich, wie die Serie bisher an mir vorbeigegangen ist. Weil ich, also die meisten beteiligten Leute kenne ich und feiere ich und das ist ja nun wirklich eine Serie nach meinem Geschmack.
Also das ist nichts, was du jetzt jahrelang auf dem Schirm hattest und irgendwie nicht geschafft hast, sondern bis vor kurzem erst irgendwie drauf gestoßen.
Bin ich erst vor kurzem drauf gestoßen und dachte so, okay, krass, muss ich sehen.
Naja, viele Sachen auch durch unseren Podcast, ehrlich gesagt, dass man bestimmte Filme und Serien dann auf den Schirm kriegt, indem wir uns hier 2-3 Mal die Woche treffen und unterhalten über diese Geschichten. Da habe ich schon auch den einen oder anderen Film gesehen, den ich sonst nie gesehen habe.
Ja, hier kam es jetzt tatsächlich über Richard Ayoade. Weil ich habe neulich einen Film gesehen, wo der in einer Nebenrolle dabei war und dachte ich so, okay, krass, den schon länger nicht mehr gesehen. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, dass der auch Regie führt.
Und dann die Connections.
Ja.
Okay.
Und dann habe ich das Ding gesehen, Alter, weil ich fange dann ja auch eben gerne in den Anfängen an und habe gesehen, dass der diese Serie gemacht hat. Dachte dann so, okay, krass, Matt Berry feiere ich gerade durch eben What We Do in the Shadows enorm. Mhm. Das ist so eine lustige Serie, Alter. Ja, aber deswegen, Garth Marenghi's Dark Place. Da ein bisschen recherchiert und dann gesehen, ist eben in England zu streamen und muss man machen.
Okay, muss man machen, sagst du.
Ja. Rating natürlich Mature Audiences.
Mhm.
Ja. Und ich werde da auf jeden Fall gucken, dass ich da noch das ein oder andere Ding sample, weil, Alter, das ist Sample Gold, natürlich.
Mhm, glaube ich.
Also stellenweise konnte ich hier wirklich, hätte ich hier ganze Dialoge samplen können.
Es kommt natürlich dazu, dass ja dieser, du als Schauspieler haben was wieder, so, du magst ja diese Sachen, die so, die auch so bestimmte Klischees in deinem Beruf halt, weil du es ja von selbst kennst, aus persönlichen Erfahrungen, wenn das dann so hochgenommen wird oder diese Statisten, wie du gerade meinst, irgendwie, die sich so unbeholfen verhalten. Das hast du vielleicht alles so in der Natur gesehen und deswegen ist es so lustig, dass nochmal filmisch
und diese hölzerne Inszenierung, dann haben die, gibt's natürlich ein so ein Ding, wo dann der Chef sagt, da stehen sie zu viert in der Runde. Es passiert öfter, dass der die halt alle ins Büro ruft, so und ne, ganze Belegschaft, 4 Ärzte. Nee, 2 Ärzte und sie, Madeleine Wood. Die wird halt eh auch nicht ernst genommen, weil sie eine Frau ist. Damit spielen die auch voll. Dass der nie was zugetraut wird, weil sie eine Frau ist. So die erste Reaktion von der Figur von Matt Berry ist ja auch, but you're a woman.
Okay.
So nach dem Motto, was machst du hier im Krankenhaus? So.
Das ist schon allein ein guter Sample, ja.
Ja.
Wenn wir Lisa wieder hier haben, dann drücke ich sie gerne.
Ja, und dann heißt es irgendwie so jetzt hier, ich gebe eine Runde Kaffee aus oder was, und dann trinken sie alle gleichzeitig irgendwie ihre Tasse Kaffee und machen das dann halt auch alle synchron, so mörderhölzern, weißt du? Trinken und setzen dann alle gleichzeitig ab und so wie du es halt nie inszenieren würdest, nehmen dann auch voll oft irgendwie die bescheuertsten Haltungen ein.
Mhm.
Ja, muss auf jeden Fall mal reingucken, ey.
Abgefahrener Shit.
Mhm.
Na gut. Dann muss ich jetzt raten, und das ist wirklich nicht leicht, weil ich weiß nicht, ob ich dich hier zu euphorisch eintakte. Ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt, ob das jetzt zu schlecht ist, was ich im Kopf habe. Könnte ausschlagen in beide Richtungen. Insofern ist nicht so leicht und ich sag jetzt einfach mal eine 9.
Ich bin bei 10, aber sowas von.
Du bist bei einer 10.
Ey, das, Alter, das sind so klare 10 Punkte. Ja, das ist aber halt auch nur emotional, weil das kannst du gar nicht anders. Also, weil handwerklich und so, was willst du denn hier bewerten?
Okay, ist abgefahren.
Das ist so eine geile Serie, Alter. Ich hab das so gefeiert.
Krass, hat er dir eine 10er-Serie rausgepackt, okay.
Ja. Ja, war natürlich auch nicht geplant.
War natürlich auch nicht geplant. Ja gut, hat mich dann einen Punkt gekostet. Shit happens.
Ja.
Ja.
Hast du nicht mitbekommen, wie sehr ich das feier?
Doch schon, aber das hatten wir ja schon ein paar Mal, dass du Serien richtig hast, dass du überrascht warst, wie gut eine Serie war, weißt du? Und dann ich dann irgendwie eine 9 rausgehauen habe, du sagst, nee, das ist eine 8,5 oder so, weißt du, oder eine 8 oder so. Deswegen, da hatten wir auch schon ein paar von der Baustelle.
Mhm.
Und ich dachte so, okay, das klingt irgendwie, also es klingt zwar, als hättest du Spaß und wäre geil gewesen und du wärst halt positiv überrascht gewesen, aber ob das jetzt direkt eine 10 ist, also mit 9 war so ein Kompromissding. Ich hätte dir, hätte dir 8,5 zutrauen können, aber auch eine 10. Also okay. Dazwischen ist alles möglich. Das war nicht dieses Ding so von wegen, ich schwanke zwischen halben Punkten, sondern das war so ein Ding, wo ich zwischen anderthalb Punkten geschwankt habe.
Okay, aber gut, also immerhin unter 8,5 hast du mich nie gesehen.
Naja, also 8,5 aufwärts war es definitiv für mich.
Immerhin.
Ja.
Aber Alter, also die Kombination an Leuten und was die sonst so machen, ey, wie geil muss das bei so einem Scheiß mitzumachen, Alter?
Cool.
Das kann ja nur Spaß machen. Und es hat tatsächlich jetzt schon auch zur Folge, dass ich mir definitiv mal die anderen Sachen, die der gemacht hat, näher angucken werde. Also klar wird das nicht alles so ein Anarchokram sein.
Mhm.
War denn The Double nicht mit Jesse Eisenberg oder irgendwas war da? Ich habe da was in Erinnerung, weil ich glaube, den wollte ich nämlich auch mal gucken. Und Submarine fandst du gut, ja?
Submarine fand ich richtig gut. Es hat ein Coming-of-Age-Film.
Mhm.
Also so ähnlich wie hier wie heißt denn der in den 80ern spielt? Sing Street.
Ja.
So ein bisschen die Tonalität und der Style, halt so England, weißt du, so alle so in ihren Schuluniformen.
Mhm.
Aber richtig cool, richtig sympathischer Film.
Mhm.
Mochte ich wirklich, habe ich im Kino gesehen.
Ja, geil.
Ja, der Lee haut hier die 10-Punkte-Filme und Serien raus. Junge, Junge, in dieser Episode. Ey, ja, gib ihm.
Ja.
Aber tatsächlich ein bisschen die Episode, ja, jetzt auch ich mit meinem letzten, jetzt Rewindow, das Fenster zum Hof bricht natürlich aus, aber ansonsten alles hier, Filme, die man nicht unbedingt auf dem Schirm hat oder Serien, sondern Insider, ein bisschen die Insider-Serie hier.
Ja, sieht so aus, stimmt.
Gut, dann schließen wir die Insider-Rezension ab mit einem Film, den ebenfalls nicht viele gesehen haben. Auch hier wieder bei Letterboxd, 1100 Leute gerade mal gelockt, ist auch nicht so viel.
Ach siehst du, das habe ich gar nicht nachgeguckt bei der Serie, das kann ich mal machen.
Ja, das wäre vielleicht interessant. Sind wahrscheinlich auch nicht allzu viele.
Eben könnten eigentlich nicht allzu viele sein, ja.
Und ich habe einen Film, lustig, weil ich habe ja über Golden Earring geredet, die ja aus Holland kommen, die Rockband. Und mein Film kommt jetzt aus Holland.
Ach.
Ist mir gerade noch eine Parallele eingefallen.
Mhm.
Der ist aus dem Jahr 2009 und heißt Love/Life.
Okay.
Liebe trifft Leben.
Von dem habe ich zumindest schon mal was gehört.
Von dem hast du was gehört?
Ja.
Interessant. International wird er vermarktet bei Letterboxd und Co. als Stricken. Und es gibt auch einen holländischen Titel. Den könnte man sogar entziffern. Kommt in Vrouw bij de Dokter. Was so viel wie heißt, kommt eine Frau zum Doktor. Und das ist absichtlich natürlich so gewählt, damit das wirkt wie der Anfang eines Witzes.
Mhm.
Der Film ist aber alles andere als witzig, denn es ist ein Drama und eine Romanze. Und eigentlich kaum witzig. Insofern ist der Titel etwas misleading, aber
hat er sich hier in Romanzen reingezogen?
Ich habe mir mal eine Romanze reingezogen aus Holland, die nicht jeder kennt. Und die Namen sind jetzt auch nicht so überbekannt. Logisch, holländischer Film. Man könnte den Hauptdarsteller allerdings kennen, Barry Atzma.
Mhm.
Der hat nämlich
Bad Banks.
Ach, ein Bad Banks spielt damit.
Ja, eine der Hauptrollen.
Weil ich kenne ihn aus Killers Bodyguard. Da hat er auch eine Rolle. Da habe ich ihn gesehen. Also international hat er so ein bisschen mitgespielt. Ich wusste nicht, Bad Banks habe ich ja nie gesehen. Insofern wäre er mir da auch aufgefallen.
Ach so, ja doch. Ist einer der Hauptrollen bei Bad Banks.
Krass.
Er ist er, der sie da mit reinholt.
Abgefahren, okay.
Mhm.
Ja, und hier spielt er die Hauptrolle. Er spielt den Werbefachmann Steen. Und der ist sehr oberflächlich. Der ist halt ein Flachleger, wie er im Buche steht. Er mag Geld, er mag schöne Autos, er mag schöne Frauen. Und dann passiert es, was passieren muss. Er verliebt sich. In Carmen.
Mhm.
Carmen ist die Person, die ich hier am prominentesten finde. Carys van Houten spielt die. Und Carys van Houten kennen wir als Melisandre aus Game of Thrones, das ist die Hexe.
Ach ja, okay.
Ja.
Mhm.
Und die spielt hier die weibliche Hauptrolle.
Mhm.
Aber er kann natürlich nicht von seinen alten Gewohnheiten lassen. Er geht nach wie vor trotzdem fremd. Sie ist zwar erstmal sauer, akzeptiert das aber dann nach kurzer Überlegung, weil die sieht das so als Flaw von ihm. So wie wenn einer schnarcht oder wenn einer jetzt schmatzt beim Essen. Bei ihm ist es halt so, der kann nicht von anderen Frauen irgendwie ablassen. Und sie akzeptiert das.
Und alle Männer jetzt so, ja klar, also solche Frauen gibt's.
Alle Männer so, yes, Traum, gucke ich mir an. Geht doch. So, die beiden.
Den Film zeige ich meiner Freundin.
Genau. Die beiden gründen eine Familie, die kriegen ein Kind und sind happy und glücklich, reisen so ein bisschen um die Welt. Er ist halt sehr erfolgreich in seiner Werbeagentur. Und dann passiert ein kleiner Schicksalsschlag. Was heißt ein kleiner? Man entdeckt einen Tumor in der Brust von der Dame. Und dann geht die Chemo los. Und das volle Prozedere. Warum lachst du denn jetzt?
Ja, wenn du das als kleinen Schicksalsschlag bezeichnest.
Ach so, wie eingeladen.
Wie sieht denn der Große aus? Ja.
Ich möchte dich daran erinnern, dass du hier öfter mal witzigen Funfact gedroppt hast
und
dann über den Tod von irgendwelchen Ton geredet hast oder kriegen, wo ich dachte, okay, witziger Funfact.
Tada!
Ja. Ja, natürlich, ist natürlich krass. Und dann geht die Chemotherapie los und wir sehen halt die komplette Prozedur, was da passiert, wie sie halt irgendwie untersucht wird mit allem drum und dran. Und nun muss halt der oberflächliche Sten muss halt Job, Kind, seinen Lifestyle, den er bis jetzt gehabt hat, und halt eine kranke Frau muss er halt jonglieren. Und darum handelt halt dieser Film. Wie er als oberflächlicher Typ eigentlich mit diesem Schicksalsschlag jetzt leben muss, weil er liebt sie ja einerseits noch. Und steht ja auch zur Seite bei diesen ganzen Prozeduren. Er ist im Krankenhaus dabei, er hält ihre Hand und so. Aber nebenbei zieht er halt noch durch die Clubs und um die Häuser und legt irgendwelche Frauen flach und ist halt im Grunde genommen echt ein oberflächliches Arschloch. Und das behandelt dieser Film.
Klingt interessant.
Klingt interessant, ist es aber nicht.
Echt? Scheiße. Okay.
Weil, ist das eine miese Schnulze? Also du hast, inszenatorisch hast du hier, und es macht auch voll Sinn, weil...
Wie schaffen die das denn bei der Handlung?
Das ist wirklich eine Schnulze. Das Einzige, was man hier vorheben muss, ist wirklich die Leistung von Carice van Houten, weil die ist hier komplett uneitel, wie sie das zeigt. Also sie entblößt sich halt und zeigt halt, wie die Brust abgetastet wird, wie die Brust dann auch, weißt du, wie die diese ganzen Prozeduren machen im Krankenhaus und rasiert sich den Kopf, hat halt kaum Haare auf dem Kopf und kotzt sich halt die Seele aus dem Leib. Also wie sie das spielt, ist wirklich sehr, sehr uneitel und großartig. Das mochte ich sehr, die schauspielerische Leistung. Wird aber torpediert von der Inszenierung. Weil, dazu muss eine Sache wissen. Der Regisseur Reinoud Oehlemans heißt er. Der hat gerade mal 2 Regie-Credits. Der hat 3 Autoren-Credits und der hat 39 Produzenten-Credits. Das heißt, das ist der erste Film, den er inszeniert hat als Langfilm.
Und hat davor schon eine Menge produziert.
Oder? Der hat eine Menge produziert, aber das, wo er besonders ein Name ist und was ihn populär gemacht hat und warum den in Holland jeder kennt, der spielt in unserer Seifenoper mit in Holland. Der ist ein Soapstar.
Ach, okay.
Und der hat sich entschieden halt, der ist ein Name, also den kennen da alle irgendwie. Das ist so wie wenn du hier diesen, das kenne ich nicht mal den Schauspieler.
Kennt jeder hier, dieser, na, wie heißt
der? Hier, der gerne halt so.
Baro, ja.
Der Baro, genau, Wolfgang Baro. So wie hier Wolfgang Baro ein Begriff ist, weißt du, weil der schon seit 30 Jahren irgendwie in irgendwelchen Serien mitspielt, so ist der ein Begriff in Holland.
Na, in der gleichen Serie, ja.
Ja.
Okay, und ach, deswegen meinst du, ist das soapy?
Der hat sich entschieden, hier Regie zu führen. Und deswegen hat das, glaube ich, diesen soapy Charakter, weil es ist wirklich sehr soapy inszeniert und sehr, sehr schnulzig. Das ist musikalisch auf die 12. Also wenn es halt schwermütig wird, hörst du halt klassische Musik. Wenn es halt hektisch werden soll, weil er ins Krankenhaus gerufen wird, sind halt irgendwelche Techno-Beats unterlegt, weißt du, um so ein bisschen seinen Stress zu unterlegen. Und das wirkt halt alles sehr billig. So. Also es ist halt so, inszenatorisch ist das nicht doll und teilweise sehr schnulzig, teilweise schmalzig.
Sieht es denn zumindest gut aus dabei?
Das ist schauspielerisch ganz in Ordnung, aber ob es gut aussieht.
Hey, so Bildsprache, sind es irgendwie zumindest schöne Bilder.
Das ist ein Krebsdrama. Was heißt schöne Bilder? Also, wenn es jetzt ein Western wäre, dann könnte ich dir sagen, okay, ist eine coole Landschaft, aber.
Okay.
Naja, die zeigen halt hier eine Wohnung von denen und so. Und zeigen halt, teilweise ist er schon gut eingefangen, wenn er so im Club irgendwie tanzt und du siehst ihn aus der Ferne, während er da irgendwie isoliert da in der Mitte von diesem Pulk steht und so. Da sind schon ein paar Momente, die ganz geil inszeniert sind und die dynamisch wirken. Aber das, hilft trotzdem, das macht aus dem Film noch keinen guten Film. Das macht aus dem Streifen noch keinen guten Film. Er geht halt 113 Minuten. Oh. Du spürst definitiv Längen.
Okay.
Und es geht darum, dass sie irgendwann mal auch so den Krebs besiegt hat. Also ich sage jetzt nicht, dass dass das der Endstand ist, aber sie hat sich aber in dieser Zeit verändert. Und die Gefühle bei den beiden haben sich so ein bisschen, die sind so ein bisschen unterkühlt.
Mhm.
Und dann geht es auch darum, jetzt hat sie zwar gesundheitlich, ist sie zwar wieder auf der Höhe, aber zwischen den beiden stimmt irgendwas nicht. Und das wird dann auch nochmal angerissen. Das sind so alles Themen, die ich mir auch so in der Soap halt vorstellen kann, so was da passiert, weißt du? Er interessiert sich dann für eine andere Frau, die ihm halt irgendwie geben kann, was er bei seiner Frau gerade nicht findet, weil sie hat die Gefühle für ihn so ein bisschen verloren. Und das sind so alles Momente, wo ich dachte, das könnte auch ein Drehbuch von einer Folge sein.
Das Ding ist, das trifft, glaube ich, auf viele Handlungen von solchen Filmen zu. Also jetzt nicht holländische Filme, sondern halt so Romantikdramen. Ich glaube, da könnte man vieles nennen und sagen, das hat so in der Soap auch schon stattgefunden. Wenn es dann aber halt auch so wirkt, so inszeniert ist und sich so anfühlt, ist halt kacke.
Definitiv. Also der Drehbuchautor ist jetzt auch nicht besonders erfahren. Der hat nur Kurzfilme bisher gemacht. Der hat noch keinen Langfilm geschrieben und das alles so. Das sind alles Debüts. Und dazu muss man sagen, die Buchvorlage von dem Film war ein extrem krasser Bestseller in Holland.
Ah.
Die hat sich super verkauft.
Mhm.
Und das war eine autobiografische Geschichte von dem Autor.
Oha.
Der hat nämlich das alles erlebt, was hier passiert. Er war dieser oberflächliche Geschäftsmann aus der Werbeagentur und musste halt irgendwie seine krebskranke Frau behandeln, während er noch seinen Lifestyle da irgendwie hochgehalten hat.
Okay.
Und das war ein ziemlich erfolgreiches Buch. Und man hat ihn interviewt und hat ihn gefragt, was halten Sie denn davon oder was sind Sie irgendwie nervös, weil jemand den Film inszeniert, der noch nie vorher einen Film inszeniert hat, also als Filmdebüt.
Ach so, okay.
Und seine Antwort war, das war ja praktisch sein Buchdebüt. Insofern, er hat dieses Buch auch, er hat noch nie vorher ein Buch geschrieben und er hat dieses Buch geschrieben und das war fein. Also insofern, warum sollte er jetzt nicht fein sein, wenn einer zum ersten Mal einen Film inszeniert? Er ist ja praktisch in der gleichen Lage wie er selbst. Das fand ich eigentlich ganz sympathisch.
Cooler Ansatz, ja.
Fand ich schon ganz cool. Hilft aber auch nicht, wenn der Film dann eben nicht gut wird. Also.
Aber war ein Kinofilm, ja?
Ja, das war ein Kinofilm in Holland. Der ist, ich konnte nicht rausfinden, wie erfolgreich der war. Also ich habe hier keine Zahlen gefunden.
Hat der irgendwie, war der auf Festivals oder so? Weißt du, ob der da irgendwelche Preise bekommen hat?
8 Preise hat er gewonnen insgesamt, ja.
Oh, okay.
Aber alles so ein bisschen national, also wenig,
wenig
international irgendwie Furore gemacht. Ich rufe mich auf, ja, Goldener Platin-Film in Netherlands. Montreal war beim Filmfestival, war nominiert.
Na okay, immerhin.
Netherlands Film Festival, Rembrandt Awards, kenne ich halt nicht, wird auch irgendwas aus Holland sein.
Ja, aber Montreal ist ja schon ein großes Festival.
Ja, Montreal ist ja zumindest mal ein bisschen international rausgekommen. Nee, war leider nicht gut, muss ich unterm Strich sagen. Und es gibt ja Filme, die so Krankheiten behandeln. Ich meine, ich nehme mal jetzt einen großen Philadelphia, natürlich, da geht es ja auch um einen AIDS-Verfall, weißt du, von diesem Anwalt. Und da ist natürlich auch die Verhandlung, die so ein bisschen mit reinspielt.
Ja.
Das ist, der Film konzentriert sich jetzt nicht ausschließlich auf die Krankheit. Aber
kommt natürlich auch nicht ganz ohne Pathos aus.
Nee, kommt nicht ganz ohne Pathos aus, aber ist für mich irgendwie eine andere Liga.
Ja, klingt so.
Ich habe hier übrigens doch die Zahlen. Budget 3,675 Millionen hat er gekostet. Und hat weltweit 13,1 eingespielt.
Na, immerhin.
Und ich gehe mal davon aus, dass das primär auf jeden Fall in Holland war. Und weniger jetzt international, weil
Klingt ja nicht gerade nach einer Empfehlung.
Nee, ist keine Empfehlung von mir. Ich fand ihn wirklich lame und halt sehr schnulzig und sehr, naja, zu kitschig. Und ich mag teilweise Kitsch. Hier war es für mich nicht so geil.
Außer gutes Schauspiel.
Gutes Schauspiel, besonders von Carice van Houten. Das muss ich hervorheben. Er hat es eigentlich auch gut gespielt. War halt, keine Ahnung, ich spiele da diesen oberflächlichen Kotzbrocken, finde ich jetzt auch nicht so herausfordernd, die Rolle. Hat sich halt fancy Klamotten angezogen und fährt da mit schnellen Autos durch die Gegend und macht dann Clubs irgendwelche Frauen klar, indem er sie so anbaggert. Ja. Also er hat schon ein, zwei schauspielerische Akzente, die eigentlich ganz cool sind. Ich weiß nicht, ob dir in Bad Bags aufgefallen ist schauspielerisch, ob du den magst oder.
Ich fand ihn gut.
Fand ihn schon gut. Kann mir vorstellen, dass er mehr drauf hat, als er hier gezeigt hat. Love Life. Liebe trifft Leben. Aus dem Jahr 2009.
Liebe trifft Leben. Oh boy.
Ja, ich lasse mich ja von den Titeln manchmal nicht abstrecken, weil ich meine, zwei abgewichste Profis, ja, dann dürftest du auch den Film nicht angucken.
Ja.
Punkte. IMDb 6,8. Und weil wir heute eher so kleinere Projekte vorstellen, auch hier kein Metascore, auch hier keine Rotten Tomatoes Bewertung von der Kritik. Dafür gibt es vom Publikum eine 3,6. Und die besagten 1100 bei Letterboxd geben 2,9. Nee, so leicht.
Nee, ist gar nicht leicht. Weil wie tief sinkt das jetzt?
Das ist jetzt kein kompletter überflüssiger Drecksscheiß aller
Nee, das habe ich, hab ich verstanden. Ja,
das
ja.
hast du rausgehört.
Aber wie viel mehr, das ist halt die Frage. Also es, weiß nicht, fühlt sich so ein bisschen nach 4 Punkten an.
Fühlt sich das an und sagst du 4 Punkte?
Ja.
Halben Punkt daneben.
Na, immerhin.
3,5.
3,5.
Warst ja relativ dicht dran.
Ja, da habe ich sogar noch hingeschwankt.
Das ist ein 3,5.
Okay.
Dann kam es ja einigermaßen rüber. So, wo sind wir jetzt letztendlich gelandet?
Ich habe 0,5 und du hast 1,5.
0,5 zu 1,5.
Ja.
Wir sind wieder in der Spur. Wie geht 1-0 in Führung?
Business as usual. In der Spur, ey.
Tada!
2 Runden hintereinander gewonnen, jetzt wieder alles vorbei.
Ja.
Ja.
Ja, aber abwarten, ne?
Ja, ja, abwarten vielleicht.
Vielleicht war das der Beginn etwas von etwas ganz Großem.
Immerhin habe ich ja auch in den Supporter-Episoden ein Unentschieden geschafft. Das ist ja, das war ja schon Erfolg für mich.
Siehste?
Der Sieg ist ja.
Wir nähern uns.
Schon ja. Champions League. Das ist schon Grand Slam, der bewegt bei Wanderhausen aus dem Punkteraden. Einmal Unentschieden und einmal Sieg.
Ja, genau.
Alright.
Ja, geil.
Ja, sind wir durch mit diesen Geheimtipps für heute oder halt Abschreckung. Was könnt ihr sehen, wie ihr wollt.
Und ja, aber war doch dann jetzt in der Summe, also gerade bei mir.
Ja.
Alter, ich habe 2 10-Punkte und einen 9-Punkte-Film.
Das ist eine gute Quote.
So auf jeden Fall eine gute Quote.
Hast du mir Lust gemacht auf Serie und auf Film, den du hier vorgestellt hast. Insofern alles richtig gemacht.
Ja, geil.
Ich gehe mal davon aus, du wirst dir Love Life und Marlene Dietrich als Sinti und Roma wahrscheinlich nicht angucken.
Nee, nicht so schnell.
Ja, dann tut's mir leid, dass das nicht auf Gegenseitigkeit beruht, ja. sondern dass das eher einseitig war heute. Die Liebe war eher einseitig.
Also bei Marlene Dietrich in der Rolle bin ich schon fast wieder ein bisschen neugierig, aber es klingt jetzt trotzdem nicht so, als müsste ich den unbedingt sofort sehen.
Weißt du, was richtig abgefahren ist daran? Der Film war auf meiner Wunschliste bei Letterboxd und da schiebe ich ja normalerweise die ganzen Filme hin von den Listen.
Ja.
Weißt du, 1001 Movies und hier die Edgar Wright-Liste. Der ist da nirgends drauf. Der ist auf keinen von diesen Listen bei. Insofern weiß ich nicht, wie der da gelandet ist. Da muss ich irgendwo mal irgendwas aufgeschnappt haben, wo ich den auf die Wunschliste gepackt habe.
Mhm.
Hab mir den von Dave ausgeliehen. Aber ich dachte, ich hätte hier einen Schneider-Film abgehakt oder so. Nichts dergleichen. Also der war auf keiner Liste. Ich weiß nicht, wie ich auf diesen Film gekommen bin.
Völlig für die Katz.
Richtig random.
Ach.
Schon abgefahren. Aber egal, alles für den Podcast. Ihr habt da ein bisschen Stoff.
Ja, genau.
Ja.
Zwischendurch müssen wir euch auch auf Dinge hinweisen, die ihr nicht unbedingt gucken müsst. Wobei, ja, das war ja trotzdem, du hast ja auch trotzdem gesagt, es war ein guter Film.
Ja, ja, mit 7 Punkten ist ja schon, kann man sich den durchaus angucken.
Ja.
Ja, war doch eine launige Episode, wie ich finde.
Launig.
Ja.
God, that sounds fucked up.
That sounds fucked up.
Nee, hier.
Oh shit, that was cool. Like a
Bausen. Bausen.
Die launigen Banausen. Ja.
Die launigen ficken Bausen. Ja, war eine launige Episode, ich bleib dabei und haltet die Augen offen, neue Bash-Runde geht wahrscheinlich die Tage wieder online oder ist schon online gegangen, was auch immer, aber wir sind da fleißig schon am Drehen der nächsten Runde.
Mhm.
Also da kriegt ihr definitiv Stoff für die ganz Hungrigen.
Ja, es geht weiter.
Ist echt abgefahren. Ich habe mal geguckt, wann der Quiz mit Julia und Dennis,
der
Vorrunde, wann die online gegangen ist.
Das Quiz? Ja.
Das Quiz? Der Quiz?
Nee, das Quiz.
Nee, habe ich der Quiz gesagt?
Ja.
Ja, nee, das Quiz ist mir schon. Das ist wieder eins der Momente, da ist mir klar, dass es das Quiz heißt. Okay. Aber dann, jetzt so hättest du mich nicht verbessert, hätte ich niemals gehört, dass ich hatte ich niemals registriert, dass ich der Quiz gesagt habe. Erst nehmen, wenn ich es höre.
Ja, ja, okay.
Ich so, hä, der Quiz? Das war zu unserem Geburtstag. Da haben wir doch rausgeboxt, dass wir gesagt haben, pass auf, und jetzt kriegt ihr zu unserem Geburtstag, wir starten jetzt neues Bewegtbildband aus dem Bash.
Mhm.
Sprich, 10., 12. Juni rum.
Okay.
Und wir haben jetzt September und haben gerade die Vorrunde vorbei.
3 Monate her, na toll.
Das zelebrieren wir auf jeden Fall gut. Vielleicht werden wir da ein bisschen die Frequenz erhöhen. Schauen wir mal.
Gucken wir mal. Hängt ja nicht nur an uns.
Hängt nicht nur an uns. Gucken wir mal, wie wir die Leute da zusammenkriegen und wie es mit der Technik läuft.
Ja.
Ja, ansonsten vielen Dank fürs Hören.
Ja, vielen Dank fürs Supporten.
Ja.
Und liken und abonnieren. Und dann hören wir uns nächste Woche. Peace. Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.